Ja, herzlich willkommen zurück im Klassenzimmer. Ich habe gesehen, dass sich viele schon eingeloggt haben mit dieser Neuerung, falls es noch nicht klappt. Genau, einfach vielleicht Handzeichen. Hier geht nochmal der QR-Code rum. Eine Testfrage ist auch schon online. Ich sehe, dass dieses Ding funktioniert. Also auch nochmal Einladung an das Online-Publikum mitzumachen. Ich habe gleich eine zweite Testfrage gestellt, weil ich auch immer sehr spannend finde, wer überhaupt immer ins Klassenzimmer kommt. Heute, also dafür, dass ausverkauft ist, trotzdem noch erstaunlich voll dafür, dass halb Deutschland gefühlt gerade flach liegt. Und zwar stelle ich mal die nächste Frage online. Wer möchte, kann sie auf dem Handy sehen. Was ist dein oder ihr Klassenhintergrund? Okay, der Mittelschichtsbalken wächst. Es gibt die Optionen arm aufgewachsen, prekär aufgewachsen, Mittelschicht, wohlhabend oder sogar reich. Und es passieren, die Balken bewegen sich noch alle. Was glauben Sie, wie das Publikum hier so ist?
Oh, das ist schwierig.
Kurzer Blick da nach hinten.
Ich sehe das Publikum nicht. Das ist natürlich wieder normal, sage ich mal. Es überwiegt der ganz normale Mittelstand, also das normal aufgewachsen, denke ich mal.
Dafür, also das denken ja alle Deutschen immer von sich, dass sie Mittelschicht sind.
Das ist relativ, ne? Das ist relativ, ne? Wenn man Mittelschicht bezeichnet, also es ist unglaublich schwierig.
Man kann so Maßstäbe anwenden und dann die Leute ja, danach messen, nach ökonomischen Kriterien, aber auch anderen, wie zum Beispiel wie viel Wohnraum ihnen zur Verfügung stellt. Was für ein Vermögen sie auch besitzen, nicht nur Einkommen.
Bildung gehört dazu.
Bildung, Beschäftigungsverhältnis, verschiedene Sachen. Also, gerade bewegt sich nicht mehr so viel. Ihr Tipp war richtig. Von den 6 Optionen, von den 5 Optionen, die ich angegeben hatte, ordnet sich etwa die Hälfte dieser sogenannten Mittelschicht zu. Aber immerhin auch 11% antworten, dass sie arm aufgewachsen sind, 25%, dass sie prekär aufgewachsen seien, 14% wohlhabend und 4% outen sich als reich.
Wow, die brauchen wir heute hier.
Wie sind Sie aufgewachsen? Was würden Sie sagen?
Bürgerlich.
Bürgerlich?
Ja.
Was heißt bürgerlich? Das ist nicht mehr Mittelschicht?
Also, das weiß ich nicht. Man bezeichnet es wohl als Mittelschicht. Ja. Normale Verhältnisse, also nicht arm und aber auch nicht reich. Hm. Wogegen reich relativ ist.
Sie sind ja, große Teile Ihres Lebens haben Sie in der DDR verbracht. Was ist da normal? Und nicht reich
oder
und nicht arm?
Was war normal?
Was war da normal?
Reichtum in dem Sinne nicht. Und es gab den normalen Facharbeiter. Und das war ja dann, zählte dann zur Mittelschicht, wogegen die Schichten ja nicht so geklärt wurden in der DDR wie jetzt hier. Das war ein ganz normales Familienverhältnis. Die Eltern haben gearbeitet. Mhm. Kinder sind normal groß geworden, die Geschwister sind normal groß geworden. Also wir haben nichts auszustehen gehabt.
Ich finde es auch interessant, wie Sie das Wort so normal benutzen, weil tatsächlich kann ich mir so wenig darunter vorstellen.
Ja, normal ist, dass man in die Schule geht, dass man den Schulabschluss schafft, dass man dementsprechend erzogen wird, dass man Großeltern hat, das kommt ja auch noch dazu, hat jemand Großeltern, hat keiner, dass die Großeltern die Erziehung mit übernommen haben und dadurch wir als DDR-Bürger oder ich als DDR-Bürger eigentlich ganz normal aufgewachsen bin und dann erst in der Jugend in die Opposition gegangen bin. Weil ich das, was ich gesehen habe, was nicht der Wahrheit entspricht.
Da kommen wir gleich zurück. Was ich eher interessant finde, ist, aus diesen normalen Verhältnissen kamen Sie raus. Heute sind Sie, und da haben wir Sie auch eingeladen, Deutschlands einziger Armutsbeauftragter. Also Sie kümmern sich nicht um die Menschen, die Ihnen vielleicht am meisten vertraut gewesen wären, quasi von Geburt an. Das ist keine Aufsteigerbiografie, wo man sagt, ja okay, jetzt muss ich mal wieder zurückgeben oder ich habe es weit geschafft und kümmere mich wieder um meine Leute, sondern das sind ganz andere Leute. Wie kam denn das Interesse, sich mit Armut so auseinanderzusetzen, wenn Sie nicht unmittelbar damit konfrontiert waren immer?
Eigentlich war ich konfrontiert worden mit der Armut, also 1977. Das erste Mal, als ich dann ins Internat kam, in der normalen Krankenpflegeausbildung und bin dann sogenannt in die Großstadt gekommen, das war damals Chemnitz oder Karl-Marx-Stadt, wie es noch damals hieß. Und dort habe ich eigentlich Sachen gesehen oder kennengelernt, die mit meinem Elternhaus nichts zu tun hatten. Also meine Eltern waren mehr oder weniger im Staatsdienst und meine Großeltern hatten ein ganz normales Geschäft. So, und Armut ist mir das erste Mal aufgefallen dort in der Stadt selber. Nachdem 1978 so ein Aufstand war in den damaligen Fritz-Heckert-Werken, in den Maschinenbauwerken in Chemnitz, wo dann russische Besatzung dort einmarschiert ist und dann die Menschen zusammengeprügelt hat, also die Arbeiter. Und wir im Krankenhaus, also das war meine Empfindung, das erste Mal Menschen gesehen haben, die von der Polizei oder von Soldaten niedergeprügelt worden. Und von diesem Tag an, muss ich sagen, habe ich mich da mehr oder weniger darum gekümmert, warum das so ist. Wieso diese Menschen jetzt, weil sie ihr Recht einfordern, was uns ja gelehrt worden ist, dass ja jeder das Recht hat, seine Meinung zu sagen. Das gab es ja dann nicht mehr. Und damit fing das Ganze an. Und dann war ich so in der Opposition, dass ich dann mehr oder weniger Flugblätter geschrieben habe. Dann kam, Sie können sich erinnern, an die Solidarność, die Bewegung kam dann in Polen. Und dann habe ich angefangen, Flugblätter zu schreiben und habe die in Chemnitz verteilt.
Das kam nicht gut an.
Und das kam relativ schlecht an. Und bin dann verraten worden von den Parteikollegen, also nicht Kollegen, sondern von dem Funktionär. Und das war die erste Verhaftung dann. Nach dieser Verhaftung waren dann meine Eltern, haben sich dann eingeschaltet. Dann wurde die Verhaftung erstmal rückgängig gemacht. Und dann habe ich aber nicht mehr aufgehört, weil ich meine Eltern dann auch nicht mehr verstanden habe und weil es dann ständige Auseinandersetzungen gab. Und bis ich dann zu den Schreiberlingen gehörte und habe dann angefangen, Gedichte zu schreiben. Und zwei Gedichte davon haben mir dann mehr oder weniger 6 Jahre Zuchthaus eingebracht. Und interessanterweise war das dann so, dass ich nicht von einem DDR-Bürger verraten worden bin, sondern vom Westberliner.
Ah, wie kam das?
Ich bin von einem Westberliner verraten worden. Damals war das so, dass West-Berlin hatte damals einen Hohenstein Ernsthal. Die hatten ein Werk aufgebaut, ein sogenanntes Blüschwerk, nannte sich das. Und mit denen hatte ich mich mehr oder weniger angefreundet. Und der hat mir dann angeboten, diese Gedichte zu veröffentlichen im Springer Verlag. Und hat die dann mitgenommen. Und dann hat es, glaube ich, noch eine Woche gedauert. Dann bin ich verhaftet worden. Und dann hieß es dann, also erst wegen Hochverrat, dann wegen Diversion, dann Landesverrat, Spionage. Und das Schlimme eigentlich an der ganzen Sache war, dass meine Eltern sich dann gegen mich gewendet haben. Die hätten das noch irgendwie versuchen können, rückgängig zu machen, haben sie aber nicht gemacht, aus Karrieregründen. Und ja, und somit war ich dann 6 Jahre im Zuchthaus.
Erinnern Sie sich an die Gedichte?
Oh, ich weiß, eins weiß ich, es war die, ich stelle eine Frage an den Staat, ist das Wahrheit oder ist das Verrat, ist es der Bäcker oder der Schiffsmaat, alle fragen diesen Staat, also so ging das los, ich weiß die aus dem Kopf nicht mehr, das ist einfach viel zu lange her, also ich kann meine Gedichte auch nicht aus dem Kopf, aber sie existieren noch und zumindest in meiner Stasi-Akte. Da habe ich sie zumindest dann wieder gesehen und habe gedacht, ach guck, das habe ich auch geschrieben, das wusste ich dann gar nicht mehr. Aber das war dann so eigentlich so diese Tragik und diese Entwicklungsphase, die ich dann durchgemacht habe. Die einzigen, die mir zu mir gestanden haben, waren eigentlich meine Großeltern.
Die haben sich nicht abgewendet?
Die haben sich absolut nicht abgewendet, weil meine Großmutter hat dann danach mal mit mir gesprochen, als ich schon in der Bundesrepublik war, und hat mir dann gesagt, sie hätte es mir nie gesagt, aber sie wusste, dass meine Eltern so reagieren, wie sie reagieren. Und dann sind dann so bestimmte Dinge noch rausgekommen, also was dann im Elternhaus passiert ist. Und ja, sie sind heute noch Kommunisten.
Wow.
Haben sich nicht geändert und gibt auch keinen Kontakt mehr. Und also den Kontakt komplett abgebrochen. Und wenn sie dann eine Akte bekommen, so 1100 Seiten, wo sie denken, wow, das ist ein ganzes Buch.
Ja.
Ja, wo du denkst, das kann eigentlich alles nicht wahr sein, was da drin steht. Das sind unglaubliche Vorwürfe, das sind unglaubliche Fotografien, wo du denkst, wer hat denn das fotografiert? Also ist ja nicht so, dass es früher Handys gab oder ne, da gab es ja diese Leicas oder keine Ahnung, Olymp oder wie die alle hießen. mit diesen Dingern haben die tatsächlich Fotos geschossen. Die haben tatsächlich Fotos geschossen, wie ich auch diese Flugblätter an die Universität rangeheftet habe. Und damals gab es keinen Leim und keinen Patex und so. Mit Zahnpasta bin ich in der Nacht los und habe das mit Zahnpasta angeklebt.
Das ist einerseits tragisch, aber irgendwie auch interessant, dass jetzt die ganzen Fotos haben, diese ganze Jugend so gut dokumentiert ist. Wie alt waren Sie denn, als Sie dann im Gefängnis waren?
Ja, ich bin verhaftet worden, das erste Mal mit 18 und dann mit 19 und dann war es das dann auch.
Ja.
Also meine Jugend habe ich mehr oder weniger im Zuchthaus verbracht.
Ich komme gleich darauf zurück. Noch einmal, ein letztes Mal vielleicht ans Publikum, apropos Dinge vergessen. Ich habe jetzt eingeschaltet, man kann ab jetzt einfach irgendwelche losen Gedanken oder Fragen schon jetzt reinstellen und wir kommen danach im Publikumsgesprächsteil darauf zurück. Aber falls ihr euch so schlecht Sachen merken könnt wie ich, so eine Stunde lang, dann ist das die Möglichkeit. Sie waren dann da, die ganze Jugend. Wie hat diese Zeit... Also eigentlich ist diese Zeit ja dazu gedacht, sie zum Umdenken zu bringen. Aber wie sind Sie da?
Sozialisierung, ja.
Zur Sozialisierung. Mhm. Aber wie sind Sie da rausgegangen?
Wie ich da rausgegangen bin, indem ich dieses Regime ein bisschen verarscht habe zum Schluss. Also ich bin dann aus dem Zuchthaus rausgekommen, wollte ja in die Bundesrepublik. Und dann hieß es, nee. Und dann habe ich einen Antrag gestellt auf Parteimitgliedschaft. Also ich wollte in die SED eintreten, nach dem Knast. Und dann haben die sich so verarscht gefühlt, muss ich leider Gottes sagen, ja, ich hätte mich auch verarscht gefühlt in dem Moment. Aber dann haben sie mich früh um 5 an dem Tag, haben sie mich dann geholt und haben gesagt, Sachen packen, also keine Koffer. Ne? Also es war nur eine Reisetasche mit 2x Unterwäsche und 2 Oberhemden und das war's. Und haben die aber nicht gesagt, wo es hinging. Die haben nichts gesagt. Die haben dich einfach ins Auto gesetzt, früh um 5. Und du wusstest jetzt nicht, geht es jetzt wieder in den Knast? Oder du wusstest ja überhaupt nicht, was passiert. Und ich kann mich erinnern, ich bin dann in Leipzig gewesen. Und ein bisschen frech war ich ja. Ich musste vorher auf dieses Amt in Chemnitz. Das, also ist so irre eigentlich. Und sitze da in diesem Raum. Und die eine Frau Leutnant oder ist dann rausgerufen worden. Ich saß da ganz allein. Und sehe plötzlich auf dem Schreibtisch so Papiere liegen. Ausweise von mir und alles. Das habe ich alles eingesteckt. Ich habe das eingesteckt ins Hemd. Ich war ja schon kontrolliert. So, und dann bin ich ganz schnell raus und ein Riesentheater. Und dann haben sie uns nach Leipzig verfrachtet. Und dann habe ich das tatsächlich noch geschafft, ein Kuvert zu bekommen. Und habe ein Kuvert nur beschrieben, ich wusste eine Adresse, habe das einfach da reingesteckt, das Zeug in die Post geschmissen, also da in diesem Postkasten.
So. Wo haben Sie Ihre Ausweisdokumente geschickt?
Genau, ja. Die habe ich in die Schweiz geschickt und die sind angekommen. Das sollte man nicht glauben, aber selbst so, es gab tatsächlich noch Löcher in diesem System.
Mit diesem Absender?
Mit diesem Absender, ist tatsächlich angekommen und die waren total geschockt, dass das eher da war als ich. Ja. Und dann bist du in den Zug gesetzt worden und dann die Abteile verschlossen und dann hast du schon gemerkt, na, das geht jetzt in eine andere Richtung. Ne? So, und dann, ich kann mich noch gut erinnern, es war ein älteres Ehepaar im Nachbarabteil, als dann die Abteile aufgeschlossen wurden, das war am Grenzübergang. Und da gingen plötzlich die Abteile auf, es kam die Bundespolizei oder damals der Zoll, also Bundespolizei, haben gesagt, sie befinden sich auf westdeutschem Gebiet. Und dann haben die Nachbarn, also die haben dann eine Flasche Sekt aufgemacht. So ein älteres Ehepaar, ich glaube, die haben den geschmuggelt gehabt. Ja, denn es war Rotkäppchen, also ganz fürchterliches Zeug. Aber in dem Moment hast du gar nicht dran gedacht. Und dann hat man da Sekt getrunken und dann stand ich plötzlich da in Bebra auf dem Bahnhof. Und das war mein neues Leben.
Ich habe gelesen, dass Sie sich dann auch erstmal haben taufen lassen.
Genau, und dann bist du ans Flüchtlingsheim gekommen. Ich bin damals nach Bayreuth gekommen ins Flüchtlingsheim. Da gab es extra so eine Fluchteinrichtung, also für die ehemaligen Häftlinge. Und das war auf dem Moselberg und auf dem Moselberg in Bayreuth. Mein erster Schritt war, in die Kirche zu gehen, mit dem Pfarrer zu sprechen. Und dann hat er mich getauft. Und dann war ich glücklich.
Und wie wurden Sie denn religiös?
Ich bin nicht religiös, ich bin gläubig.
Was, okay, das müssen Sie mir erklären.
Das, so ein bisschen Spiritualität hat man ja in sich, egal in welche Richtung. Aber ich glaube, das ist dann so mehr oder weniger, ich habe mich schon als Kind immer dafür interessiert. Und wir durften ja, bei uns durfte kein Pfarrer ins Haus, das war verboten. Und ich wollte da eigentlich immer mit diesen Leuten reden, aber das war mir als Kind verboten worden, als Jugendlicher auch. Und die waren ja Aussätzige, ne? Also es gab ja doch in der Klasse noch Christen, also das nannte sich damals Christenlehrer, die dann da hingegangen sind und die waren sehr aussätzig für uns. Und so aussätzig wie heute Armut. Also gleiches Prinzip. Ja, und dann, ich weiß nicht, ich bin es einfach gewesen. Wahrscheinlich schon immer, aber ich habe das dann einfach gemerkt. Und ich bin gläubig, ich bin aber kein Missionar. Also ich missioniere nicht. Also ich lebe meinen Glauben und das hilft mir eigentlich viel. Und das hat mir damals im Knast sehr viel geholfen. Denn das war sehr unangenehm. Kann man sich ja vorstellen oder nicht. Man sollte sich nicht vorstellen. Es war eigentlich nur noch fürchterlich. Und dass man die 6 Jahre überhaupt überstanden hat, das ist schon. Die 6 Jahre sind so weggerannt. So. Es war einfach ja, nicht so schön. Aber man hat es verdrängt. Ja. Komischerweise, man hat abgeschalten, man hat komplett abgeschalten. Und erst, wo sie wieder rausgekommen sind, haben sie wieder gemerkt, sie sind wieder im Leben.
Das heißt, die Zeit darin vergeht dann schnell oder langsam oder gar nichts davon und es ist kein Zeitgefühl?
Man zählt die Jahre und dann die Tage. Ne? Also wenn 2 Jahre noch sind zum Schluss, fängt man an zu zählen, rückwärts. Aber ansonsten ist das ein Alltag, ich sage mal Käfighaltung. Ne? Also arbeiten, schlafen mit 12 Leuten auf einer Zelle, wogegen die Zelle sehr klein war. Also wenn ich jetzt die Hälfte von hier nehme, weniger, niedriger, 3 Betten und dann 12 Personen in einem Raum und das über Jahre. Also sehr konfliktreich.
Das kann ich mir vorstellen. Und ja. Sie kamen raus, waren in einem Flüchtlingsheim. Das finde ich irgendwie auch interessant als Parallele, auch wenn wir sehr, sehr unterschiedliche Geschichten haben. Haben wir beide in Flüchtlingsheimen in Bayern
schon
verbracht.
Beide so, ja.
Zu unterschiedlichen Zeiten im Leben, aber zu ähnlichen Jahreszahlen, oder? Nein, wann waren Sie in Bayern?
1987. Und ich war bei Bayern gekommen.
War dann ab 91 war ich dann auf der Welt.
Ja, 1987 bin ich nach Bayern gekommen. In dem Flüchtlingsheim, das kann man sich jetzt nicht so vorstellen wie heute im Flüchtlingsheim. Das war anders. Ja, das
auch
war
was ich kennengelernt
komplett
habe, war
anders.
Komplett anders.
Du wurdest mehr oder weniger auf die Bundesrepublik vorbereitet, denn du warst ja eigentlich dämlich. Ja, im Grunde genommen, du hast mit dem System nichts zu tun gehabt. Du wusstest nicht, das Geld kannte man allerdings. Es gab ja die Intershops. Mhm. Ja. Das wusste man schon.
Dass es da Geld gibt und wie das funktioniert.
Ja, was die deutsche Mark damals wert war, das war schon klar. Aber das ganze System, das Parteiensystem und wie sich das aufgebaut hat. Und man hat also wirklich vieles unternommen, das muss ich wirklich sagen. Also vom Wasserwerk angefangen, damals war die Regierung noch in Bonn, dorthin gefahren und zum Erzbischof gekommen und überall hin.
Sie waren dann nur mit anderen ehemals politischen Geflüchteten?
Ja, und das hat ungefähr so ein Jahr gedauert. Und dann bin ich in ein ganz normales Dienstverhältnis gegangen als Krankenpfleger.
Ja. Und dann ging es in Kosovo?
Und dann, na das ist ja noch ein bisschen dazwischen, aber im Endeffekt habe ich mich dann schon arbeitsmäßig dann so vorbereitet. Und dann war ich allerdings schon im Allgäu und 1999 war ich Assistent damals in der Heimleitung schon. Und bei der Stadt Kempten und dann war das mit dem Kosovo-Krieg und dann hat man mich gefragt, ob ich 6 Wochen mitgehen würde. Damals von den Malteser aus. Wir hatten ja schon in der Stadt schon so Sammlungen gemacht für die großen Flüchtlingslager. Wir reden hier von Flüchtlingslager bis 12.000 Menschen. Also es ist kein Vergleich, was wir hier haben. Und das waren riesige Einrichtungen. Also und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe 6 Wochen mit, mache ich. Vollkommen irrsinnig, weil ich gar nicht wusste, was ich da mache. Aber es war so und ich habe dann Urlaub bekommen, habe das auch bezahlt bekommen von der Stadt Kempten. Und das war damals ja sowieso der Hype, so wie mit dem Ukraine-Krieg. Und aus den 6 Wochen sind dann 6 Jahre geworden.
6 Jahre waren Sie dort?
Und ich bin dann auch nicht mehr zurückgegangen, und weil dann die Aufgaben waren so viel. Und so viel Leid und so viel Not und so viel Elend, das kann man sich nicht vorstellen.
Ist das dann auch der Punkt, wo Sie verstärkt eben mit Armut und Elend in Berührung gekommen sind?
Bitte?
Ist das dann auch der Punkt, wo Sie eben mit Armut und Elend auch in Berührung gekommen sind? Oder sich dem so verschrieben haben?
Ja,
weil das ist ja jetzt
Form,
so Ihr Lebensthema.
Ja, also durchaus. Also Elend, wenn man das so bezeichnet, wogegen Elend ist immer so, da denkt man immer so an Slums oder an Pretoria oder an Rio de Janeiro, an die Fellas und so. Aber es war anders. Es war, die Menschen vor Ort waren sowas von arm und sowas von gezeichnet. Mhm. Ja, wo du denkst, gerade stand das Haus noch da und dann ist es weggebombt. Mhm. Und es war noch eine Ruine. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, die war eigentlich für mich so fürchterlich. Wir sind dann mit dem Konvoi nach Mostar gefahren. Also Mostar, mhm, nach Kroatien rüber, in diesen ganzen Bereich. Bosnien-Herzegowina, und sind dann von Mostar, liegt so ein bisschen im Tal, und von oben runter gefahren. Und diese Ruinenstadt, das war nichts anderes. Das hat mich so erinnert, so ganz fürchterlich erinnert an diese Bilder, die man kennt. Dresden, Berlin, diese schweren Bombardements. Also schon eher so Dresden. Dresden deswegen, weil meine Großeltern damals da ausgebombt worden sind. Und alleine dieser Blick, du fährst dort runter und du fährst nur in Ruinen. Du siehst nichts anderes, nur Ruinen. Und da kommen Menschen raus. Ja, ganz fürchterlich gekleidet und ja, weil sie ja nichts mehr hatten. Es war ja nichts mehr da. Mhm. Und das war so für mich so ein, kann man nicht sagen, Aha-Erlebnis. Das klingt jetzt total blöd. Ich kann es jetzt gar nicht formulieren. Es war ein erschreckendes Traumata, mhm, für mich. Also da habe ich lange damit gekämpft, mit diesen Bildern. Die habe ich übrigens heute noch im Kopf. Wo ich dann immer gesagt habe, du musst für die Menschen da sein. Du musst irgendwas tun. Du musst irgendwas machen. Und das war ja dann in Kosovo mit Albanien, und war dann die Gelegenheit gegeben, da etwas zu tun und was zurückzugeben oder was zu versuchen. Und es war damals so, dass ich damals auch in der Kinderklinik in Tirana war, mhm, durch den Gesundheitsminister damals, und habe das Pflegesystem dort aufgebaut. Total irre, ja. Also ein zweisprachiges Pflegesystem, mhm, aufgebaut, und Gerhard Schröder war damals noch da mit seiner Frau, und seine Frau, Frau Kopp, die war damals die Schirmherrin dieser Kinderklinik. Die haben dann den ganzen OP-Trakt rübergeschleppt von Deutschland. Das haben wir alles da geschafft, ja, zumindest in die Kinderklinik wieder auf Vordermann ein bisschen zu bringen. Aber das war wie ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Ja, ja. Die Arbeit haben Sie, oder setzen Sie in andere Form in Deutschland fort, aber zuerst möchte ich nochmal auf diesen ideologischen Bruch oder die Veränderung eingehen, weil einerseits sagen Sie, Sie waren oppositionell, Ihre Eltern sind noch heute Kommunisten und Sie konnten mit diesem System nichts anfangen. Gleichzeitig ist das ja ein System, mit dem heute ja auch noch immer viele Leute sympathisieren oder zumindest mit dessen ideologischer Grundlage, die sich ja auch der Armutsbekämpfung verschrieben hat. Also es, ja, die Idee ist ja nicht, sich zu bereichern, sondern eben
eine Gleichmachung.
Genau. Berechtigte oder gleichgeschaltete, mhm, Gesellschaft zu schalten.
Ich würde schon sagen, das ist eine Gleichmachung. Ne? Also man muss schon dem Leben die Freiheit lassen, die Freiheit dementsprechend zu genießen. Die Freiheit endet da, wo ich die Freiheit des anderen beschränke. Da wird es problematisch. Aber das, was damals in der DDR war, das war, wir waren es nicht anders gewöhnt. Reichtum, mhm, war damals verpönt. Mhm. So, und wenn man dann mehr oder weniger mit der Wende erlebt hat, wo dann die Wandlitz-Siedlung aufgeschlossen worden ist, mhm, wie dann die Regierungsmitglieder gelebt haben oder so. Heute lacht man drüber. Mhm. Ja, aber das war damals schon immenser Reichtum, wenn es da eben einen Supermarkt gab, wo da alle Südfrüchte da waren, wo, mhm, wo eben Überfluss da war, in Anführungsstrichen. Es gab ja keine Überflüsse, es war ja nur für ein bestimmtes Klientel da. Mhm. Ja, wogegen die Stadt Berlin, damals Ost-Berlin, noch anders bestückt war als jetzt die Provinz. Mhm. Ja, die Provinzen waren ja ganz anders, die hatten ja wirklich Schwierigkeiten. Was allerdings damals war, es war die Solidarität war stärker untereinander, aber bedingt. Also es war nicht so eine Solidarität, dass man Hilfe geleistet hat aus purer Menschlichkeit, sondern man wollte was zurückhaben. Es gab immer so diese Win-Win-Situation. Okay. Wenn ich einen Klempner gefunden habe und der andere war Maurer, dann wusste ich, aha, ich kann meine Garage bauen und kann mir eine Toilette einbauen oder kann mir eine Dusche einbauen. Ich habe das alles. Wo die Materialien dann im Endeffekt herkommen, ich glaube, darüber müssen wir nicht mehr reden. Hm. Na, es gab ja so einen berühmten Satz von Ulbricht, holt raus aus den Betrieben, was möglich ist. Ich glaube, das hat man gemacht. Ja, in dieser Form, aber anders eben. So, aber es war so eine Gleichmachung und ich bin nicht für Gleichmachung, weil das vollkommener Blödsinn ist. Ja, weil das bringt diese Solidarität oder bringt eine Gesellschaft auch nicht weiter.
Aber so eine materielle Ähnlichkeit?
Wie eine materielle Ähnlichkeit?
Nein, Sie sind ja in einer Gesellschaft groß geworden, in der Reichtum verpönt war, aber wo es auch keine Armut geben sollte.
Es sollte keine Armut geben, aber wie gesagt, es gab Armut. Und ich habe, wie gesagt, in Chemnitz eine Familie kennengelernt und die habe ich besucht. Das hat mir damals der Pfarrer von Chemnitz gesagt, der Jugendpfarrer, mit dem ich Kontakt hatte, also ganz geheimlich. Mit dem hatte ich Kontakt und der hatte mir gesagt, ich soll die Familie mal besuchen, damit ich weiß, um was es geht. Weil ich immer dagegen gesprochen habe, weil ich habe es nicht geglaubt. Und dann bin ich tatsächlich zu dieser Familie gegangen. Und habe wirklich,
Sie haben nicht geglaubt, dass es Armut gibt.
Genau. Und bin dorthin gegangen und habe mehr oder weniger, ich war so geschockt, für mich selber, dass sowas möglich ist, dass man am nächsten Tag nicht wusste, was man essen soll. Oder dass die Menschen nicht versorgt worden sind, weil sie eben regimekritisch waren, weil sie Berufsverbot hatten, weil sie überhaupt keine Chance hatten, an der Gesellschaft jemals teilzunehmen. Das war also total kaputt. Ja. Und vieles ist mir aufgefallen, was auch so schlimm war, dass wir hatten damals, war das mit den kubanischen Menschen, die also als sogenannte Gastarbeiter kamen, mit denen durften wir keinen Kontakt haben. Das war uns verboten worden.
Vietnamesen gab es ja auch viele im
Osten. Genau, aber ich hatte mehr mit den Kubanern, hatte ich Kontakt. Und da habe ich auch das erste Mal so Diskriminierung in der Hochform kennengelernt. Diskriminierung, Rassismus in einer Form, wie ich sie nicht geglaubt habe. Weil es waren ja immer die Brudervölker, es war ja immer, es gab diesen berühmten Bruderkuss. Und es war alles Lug und Trug, das hat alles nicht gestimmt. Also man hat tatsächlich die vietnamesischen Gastarbeiter, hat man extra gehalten, man hat die Kubaner extra gehalten, aus Mosambik die extra gehalten. Also es waren immer so Enklaven überall. Ne? Und keiner durfte mit den anderen irgendwie in Kontakt kommen. Und du als DDR-Bürger durftest sowieso nicht. Nur ausgewählte Persönlichkeiten durften sich mit diesen Menschen auseinandersetzen. Vollkommener Irrsinn. Ja, und das sind so, ich glaube, das sind so Erfahrungswerte, die sich so langsam, naja, nicht stilisieren, aber so langsam entwickeln, wo dann doch eine Entwicklungsphase eintritt, wo man sich für Menschen verschreibt, die in Not sind. Egal, jetzt wer. Sondern ich sage ja nicht Armut oder ich sage Bedürftige oder ich sage prekär. Ich finde diesen Ausdruck ganz fürchterlich, prekär. Ich weiß gar nicht, wer diesen geprägt hat, wer diesen Ausdruck geprägt hat. Das ist genau das Gleiche wie sozial schwach. Also ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist. In Berlin gab es eine lange Zeit, in den letzten Jahren in den Zeitungen, also wer Zeitung liest oder übers Internet, sozial schwache Menschen. Ich kann mit diesem Ausdruck nichts anfangen. Sozial schwach ist für mich der, der Menschen diskriminiert aus dem Verhalten, weil sie in wirtschaftlicher Not sind. Das ist sozial schwach. Das ist arm. Ja. Das gehört zur Armut. Also sozial schwach, es gibt keine sozialen schwachen Menschen. Es gibt Menschen in Not.
Es gibt sozial inkompetente Menschen.
Ja, aber sozial schwach, alleine schon dieser Ausdruck in den Zeitungen. Und mittlerweile ist es, glaube ich, es gibt keine Zeitung mehr in Berlin, die das schreibt. Ich kann mich täuschen, aber ich habe in der letzten Zeit das ein bisschen verfolgt, in den letzten Jahren, weil wir uns immer dagegen aufgelehnt haben. Und haben gesagt, Mensch Leute, es gibt einen anderen Ausdruck dafür. Menschen in Not, schreibt da einfach Menschen in Not. Ja, welche Not? Ja, es gibt nicht nur die materielle Not. Es gibt zu viel.
Sie haben Max, glaube ich, mal geprägt.
Ja, ja, es gibt einen neuen Armutsbegriff, den haben wir geprägt im Jahre 2020, also während dieser Corona-Pandemie, die uns ja nochmal so offen gezeigt hat, was tatsächlich möglich ist in diesem Land, was ich auch nicht möglich gehalten habe, für möglich gehalten habe, wie mit Menschen umgegangen wird, die tatsächlich auf der Straße sind. Und wenn Sie sich erinnern, am 14. März 2020 war der Lockdown. Ich war mit unterwegs an dem Tag, wo die Geschäfte geschlossen worden sind, wo auch unter anderem die Tier- und Wärmestube in Neukölln geschlossen worden ist.
Die Sie auch mitbetreiben.
Genau.
Vielleicht müssen wir es auch einmal sagen.
Die Tier- und Wärmestube Neukölln ist eine der letzten Einrichtungen in Neukölln, die im ambulanten Tagesbereich Menschen in Not betreut. Das spricht obdachlose Menschen, wohnungslose Menschen, tatsächlich auch Rentner, Menschen, die ganz, ganz wenig Geld haben, die froh sind, dass sie ein paar Tage in der Woche was zu essen bekommen, dass sie duschen gehen können, dass sie Wäsche waschen kommen und sowas in der Richtung. Und als das 2020 war, war das dann zwei Tage, drei Tage später, war ja kein Mensch mehr auf der Straße. Mhm. Und plötzlich haben sie Menschen gesehen, die vorher nicht sichtbar waren. Sehr viele und immer mehr. Nämlich obdachlose Menschen oder wohnungslose Menschen, die plötzlich auf der Straße waren und nichts mehr bekommen haben, weil es gab kein Restaurant mehr, es gab kein Imbiss mehr, es war nichts mehr. Und dann hat man ganz vergessen, dass es diese Menschen gibt. Und dann gab es lange hin und her, weil wir gesagt haben, wir können doch die Tier- und Wärmestube nicht schließen. Das funktioniert nicht. Mhm. Wir versorgen pro Tag zwischen 80 und 100 Menschen. Das geht so nicht. Die brauchen was zu essen. Die müssen irgendeine Möglichkeit haben. Dann haben wir irgendwie eine Sondergenehmigung gekriegt, dass wir zumindest sie versorgen können. Und das muss man sich dann so vorstellen, dass dann die aus dem Fenster heraus mit Plastik und ein Heidentheater, damit sie ja nicht näher kommen als einen Meter. Und ich habe dann immer zu den Politikern gesagt, ihr müsst euch selber mal dahinstellen oder ihr müsst selber mal Hunger haben, dann wisst ihr überhaupt, was hier passiert. Wir durften die nicht auf Toilette lassen, wir durften gar nichts. Das war alles verboten. Wie irre ist so ein Land? Das hat man dann irgendwann begriffen, dass das eigentlich auch nicht so geht. Dann hat man mehr oder weniger uns zugestanden, dass wir zumindest die Versorgung aus dem Fenster machen können. Mhm. Wir haben übrigens in einem Jahr 23.000 Lunchpakete ausgegeben. Lunchpakete, das heißt ein komplettes Mittagessen, selbst gekocht. Mhm. Wir haben zu viert gekocht, jeden Tag. Feiertag, Sonntag, es war vollkommen egal. Wir haben ein Abendessen damit reingemacht. Getränke, alles, was notwendig war, natürlich alles schön brav verpackt in Plastik, so wie es gehörte, und haben diese Menschen versorgt. Es waren 23.000 in einem Jahr, das muss man sich mal vorstellen, was wir abgefangen haben. Und das waren ja nicht nur wir, das gab ja auch bundesweit dann diese Aktion Lunchpakete. Mhm. Und es gibt über 100 Einrichtungen in Berlin, die das genauso gemacht haben. Es gibt hunderte und aberhunderte von Ehrenamtlichen, Hauptamtlichen, die sich nur darum gekümmert haben, die auch nicht mal Angst um ihre Gesundheit hatten.
Wie war das denn für die Person, für die das einfach zu war? Ich meine, Essen ist das eine, so dass man quasi überlebt, weil man was im Bauch hat. Aber was ja auch gefehlt hat, war ja einfach auch ein trockener Ort, irgendwo, wo man drin sein konnte. Ich meine, März ist nicht mehr ganz so kalt, aber
es war zumindest, also na, es war schon noch kalt, so im März, ne, April. Aber es wurde dann relativ schnell warm. Und das Interessante ist, dass man immer denkt, ach, im Winter sehe ich die Obdachlosen und dann tut mir das Herz weh.
Ja.
Aber die Armut gibt es 12 Monate. Und das ist vollkommen egal, welche Jahreszeit. Sie haben immer Not. Hm. Entschuldigung.
Und, ja,
also das ist so das Kriterium. Aber das ist der Ursprung ist ja eigentlich, dass man sich mit der Armut tatsächlich mal auseinandergesetzt hat. Und wenn ich jetzt mal zurückgehe, als ich 2006 nach Berlin kam, habe ich damals noch 2 Schulen besuchen müssen, weil das Gesetz das so vorgeschrieben hat. Ich habe noch die Heimleiterprüfung gemacht und habe noch den Kaufmann im Gesundheitswesen gemacht und habe dann in Brandenburg 4 Jahre noch ein Gesundheitszentrum aufgebaut mit älteren Menschen. Und ich habe was übrig für ältere Menschen. Ich weiß nicht warum, aber es hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass mit meinen Großeltern, dass das irgendwie in so einen Zusammenhang gab. Ich muss mal Entschuldigung.
Na klar.
Das ist der Husten, der Nachhusten von Corona. Und mit den älteren Menschen habe ich damals schon angefangen, 2011, 12 habe ich hier einen Berliner Sender gefunden und habe gesagt, Mensch, bevor diese älteren Menschen sterben, die haben alle eine Geschichte, die haben alle eine Biografie. Wir müssen das doch irgendwie festhalten, das können wir so nicht machen. Wir können doch die nicht so einfach gehen lassen. Auch wenn sie vielleicht mit dir sprechen, aber es ist zu viel dahinter. Und dann habe ich praktisch damals die Kamingespräche aufgerufen. Und das Kamingespräch stellt man sich dann so vor, es ist tatsächlich ein Kamingespräch in einem Raum. Und die Menschen sitzen davor und erzählen ihre Geschichte in 20, 30 Minuten. Und da waren Leute dabei, das war so irre, das waren Professor und da war eine Frau dabei, mit der hatte ich mich ein bisschen angefreundet, eine ältere Dame, ich war damals Heimleiter. Und sie hat mir dann ihr Geheimnis verraten, dass sie in Sachsenhausen war, im Speziallager der Sowjets,
ja,
nach 1945. Ich wusste es nicht. Ich wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht, dass Sachsenhausen von 1945 bis 1950 weiter existiert hat. Das war für mich eine Katastrophe. Und dann erzählt diese Dame das vor diesen Kameraleuten und erzählt, und ich war eigentlich so ein bisschen fassungslos, bis der Kameramann dann abgebrochen hat, das Gespräch, und hat gesagt, das können wir jetzt hier nicht machen. Wir müssen das filmen, wir müssen auch dahin. Und dann hat diese Geschichte, diese ältere Dame, diese Geschichte erzählt in einem Dokumentarfilm, den wir dann gedreht haben 2012, der mit der goldenen Kamera ausgezeichnet worden ist, und hat ihre Geschichte erzählt. Und das Schlimme ist, und deswegen komme ich jetzt mal da drauf, die Kinder von ihr wussten es nicht, was da passiert ist. Hm. Die haben das erst erfahren während den Dreharbeiten.
Also schrecklichen Geschichten.
Also das war eine ganz furchtbare Geschichte. Ja. Wer sich interessiert für diesen Film, Wieder das Vergessen heißt der, ist im YouTube, den kann man sich anschauen. Und so kam das los. Und ich war immer so für ältere Menschen, weil ich das immer faszinierend fand, wie ältere Menschen. Und ich bin irgendwie immer sehr, ja, man hat wahnsinnig viel Mitleid, obwohl Mitleid darf man nicht haben. Das hat mir mein Professor gesagt, bitte kein Mitleid.
Sie haben kein Mitleid?
Oder Sie? Nein, ist falsch formuliert, weil, ja, wenn Sie mitleiden, dann können Sie diesen Beruf nicht ausführen.
Vielleicht erzählen Sie uns noch ein bisschen was über diesen Beruf. Ich habe mich schon eingelesen, aber ich glaube, den meisten ist es nicht vertraut. Was macht man als Armutsbeauftragter so? Also Sie haben gerade gesagt, so Kamingespräch, Film, Teestube.
Genau. Also wir waren ja hängen geblieben, dass es einen Armutsbegriff gibt, den wir 2020 geprägt haben. Ja. Und zwar heißt der EdMax. Mhm. Ed wie das A im E-Mail. Mhm. Und Max, materiell, emotional, krankheitsbedingt, sozial. Es war in der Bundesrepublik so, dass nur krankheitsbedingt und materielle Armut gezählt hat, als Armutsbegriff. Und wir haben aber gesagt, und das kam eben in der Corona-Pandemie immer mehr zutage, dass es eine emotionale Armut gibt und eine soziale Armut. Mhm. Also die Teilhabe, die emotionale Armut, wenn jemand vernachlässigt wird, das waren die Kinder. Die Kinder in diesem großen Dilemma, in dem die gesteckt haben, mit diesem Homeschooling, wo die Eltern zu Hause waren, wo 3, 4 Kinder da waren. Ich komme ja nur aus dem Neuköllner Bereich in der Arbeit, wo dann tatsächlich 5 Kinder in einer 2-Zimmer-Wohnung sind, wo die Eltern noch dabei sind, wo dann, es war nicht möglich, Homeschooling zu machen. Es war absolut undenkbar, also weil die Eltern, die hatten zu tun, dass sie ihre 5 Kinder überhaupt unter Kontrolle halten, weil sie kamen ja nicht raus und nicht. Und das gehört zur emotionalen Armut, das hat man ganz vergessen. Und die soziale Armut gehört genauso dazu, weil dieses Zurückziehen, diese Isolation, dieses Nicht-mehr-Dasein der älteren Menschen, die komplett isoliert waren, wo wir dann gesagt haben, liebe Leute, es gibt überall Seniorenverbände. Warum gehen die Bezirke, also gerade in Berlin, die Bezirke, die haben alle eine Seniorenvertretung. Es muss doch klar sein, wo ältere Menschen sind. Nun betreue ich ja, vielleicht müssen wir das dazu sagen, noch das Diakoniehaus Britz, wo 220 Menschen wohnen, von 0 bis 100, sage ich immer, wo die Hälfte im Behindertenbereich ist, die andere Hälfte im ganz normalen familiären Bereich, teilweise geflüchtete Familien da sind, eine tschetschenische Familie habe ich da, ich habe eine syrische Familie da, ich habe 2 ukrainische Familien im Haus, also wo ein ganz normaler Wohnort ist. Das kann man sich jetzt nicht als Heim vorstellen, sondern es ist tatsächlich eine ganz normale Wohneinheit, aber unter spezieller Betreuung. Und dort bin ich zuständig auch noch für die Einrichtung. Und die Tier- und Wärmestube, die ist nicht weit weg, also wie gesagt, ich bin nicht der Leiter der Tier- und Wärmestube, sondern ich bin damals gekürt worden zum Außenminister. Und es fing eigentlich damit an, dass 2015 war ja die große Flüchtlingskrise oder die Situation, der Krieg in Syrien, wo sehr, sehr viele Menschen nach Berlin kamen. Und dann bin ich mehr oder weniger gefragt worden, ob ich den Aufbau des Rathaus Wilmersdorf übernehme. Mhm. Stellen Sie sich mal vor, wenn Sie so einen Anruf kriegen, übernehmen Sie das Rathaus Wilmersdorf. Wie das Rathaus Ja, da sind jetzt nicht mehr Stadträte drin, da sind jetzt Geflüchtete drin. Ja, wie viele sind denn das? Na, das wissen wir jetzt auch nicht. Ich glaube so 500. Ja, und was soll ich da jetzt machen? Ja, aufbauen. Wie aufbauen? Na, Sie kennen sich doch da aus, Sie waren da im Kriegseinsatz. Na, habe ich gesagt, das hat doch jetzt damit nichts zu tun. Also das war eine Entscheidung über Nacht. Ich kann mich erinnern, ich hatte im Diakoniehaus Britz, wir hatten gegenüber, also so schräg runter, die Haarlemmer Straße, ein großes Geflüchtetenheim mit 400 Geflüchteten. Und wir haben als Diakoniehaus Britz eine Kooperation mit denen gehabt und haben die Kinderfeiern gemacht. Wir haben übrigens Weihnachtsfeiern mit den Kindern gemacht. Wir haben alles Mögliche veranstaltet da. Es war immer wunderschön. Und an dem Donnerstag, kann ich mich noch erinnern, kriege ich, wie gesagt, während dieser Kinderfeier kriege ich einen Anruf. Herr de Verreu, können Sie morgen ins Rathaus Wilmersdorf kommen? Ja. Wer ist da? Ja, der ASB ist da vor Ort, wir brauchen einen Heimleiter. Ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Also ich bin dorthin marschiert, um 14 Uhr musste ich dort erscheinen. Dann kam der ASB und hat gesagt, wir brauchen Sie als Heimleiter. Wir kriegen keinen Heimleiter auf dem Markt. Also es braucht eine Ausbildung, mehr oder weniger.
So. Und Sie hatten ja diese Ausbildung.
Genau. Mhm. So. Und dann bin ich dorthin marschiert und bin dort in das Rathaus Wilmersdorf gekommen und habe gedacht, oh lieber Gott, mir ist das riesig. Mhm. Ich weiß nicht, kennt das jemand, das alte Rathaus Wilmersdorf?
Ich kenne es nicht.
Am Färbeliner Platz, riesig. So, und dann bin ich dort aufmarschiert und dann habe ich 2 Stunden Zeit gehabt, mir das zu überlegen. Und da habe ich gesagt, das funktioniert so nicht. Wie stellt ihr euch das vor? Ich bin im Dienstverhältnis in der evangelischen Kirche, im diakonischen Bereich. Ich glaube, da müsst ihr unter den Chefs schon mal untereinander. Haben wir alles schon gemacht. Okay. Montag fangen Sie an. Und glauben Sie es mir. Es war sowas von blauäugig. Meine Chefs wussten es nicht. Keiner wusste es. Ich bin dort am Montag aufmarschiert, habe das Flüchtlingsheim angefangen aufzubauen. Mit nichts. Und die Morgenpost hat dann einen großen Bericht gebracht. Und dann rief mein Chef mich an. Und sagte zu mir, ich habe jetzt aus der Zeitung erfahren, dass du im Rathaus Wilmersdorf bist. Wie ist denn das zustande gekommen? Es hat sich dann relativ schnell aufgeklärt, also es war eine Kommunikationsproblematik intern zwischen verschiedenen Chefs, ja. Die einen wussten es, die anderen nicht und haben aber vergessen, das dem anderen mitzuteilen.
Das heißt, um es in irgendeiner Form zusammenzufassen, Sie engagieren sich einfach für verschiedenste Art von Menschen in Not und dann denkt man einfach an Sie und dann springen Sie und machen einfach.
Ja, das ist quasi Ihre Jobdescription. So. Und dann hieß es für 6 Monate, ja, mache ich. Und dann hieß es, also es wären nicht mehr als 500, brauchen sich keine Sorgen machen. Ja, als ich gegangen bin, waren es dann 1150. Weil ich gesagt habe, eigentlich ist das Rathaus so groß und das war total lustig, wenn du dann in die Räume gegangen bist, Stadtrat, Engelmann, damals war Reinhard Daumann noch Bürgermeister, überall die Schilder, so wie man sich das Amt vorstellt, so war das da auch da drin, nur dass da Betten drin waren. Aber es war eine verheerende Situation, dass mit 250 Ehrenamtlichen, die ja vorab schon mal so ein bisschen Vorarbeit geleistet haben, da wurde das dann aufgebaut. Es war eine tolle Erfahrung, es war total irre. Ja, also, aber der Dienst war zwischen 10 und 14 Stunden und jeden Tag. Und ich muss Ihnen sagen, ich war nach den 6 Monaten war ich einen Monat dann nicht mehr ansprechbar. Tatsächlich nicht. Ich war nicht mehr ansprechbar. Ich war komplett durch den Wind. Aber man hat mich gefragt, ob ich es nochmal machen würde. Ich glaube, ja. Ich mache es nochmal. Ob das dann genau noch so weitergeht, ist es so. Aber da haben Sie diese Menschen, die wirklich arm sind, die zu Ihnen kommen, weil es ja immer es gibt eine wahnsinnige Diskrepanz in der Politik. Entschuldigung. Es gibt eine wahnsinnige Diskrepanz in der Politik, wo dann gesagt wird, wir haben viel gemacht.
Ja.
Und Herr de Verreu, je mehr Sie machen, umso mehr kommen ja. Wie umso mehr kommen? Das ist doch nicht mein Problem. Die Politik gibt die Rahmenbedingungen vor. Und wenn die Menschen hier sind, werden sie versorgt. Und wenn so viele Menschen kommen, dann ist es so. Übrigens ist das gleiche Problem wie im Obdachlosenbereich. Es kommen immer mehr. Und ich weiß nicht, ob Sie die Zahlen kennen. Also in Berlin ist es ja so, dass zwischen 60% und 70% Osteuropäer sind. Osteuropäische Menschen, die zum Beispiel aus Warschau kommen, aus Bulgarien, aus Rumänien, überall her, EU-Länder, die ja gar kein Recht haben, eine Versorgung zu bekommen. Die haben kein Recht. Die haben kein Recht, irgendwas zu bekommen. Wenn ich jetzt sagen würde, deutsche Obdachlose in Anführungsstrichen könnten Bürgergeld beantragen. Können sie. Brauchen sie eine Postadresse. Richtig. Die Postadresse kriegen sie mittlerweile in den Einrichtungen. Da bin ich auch sehr stolz drüber, dass die Theon Wärmestube in Neukölln über das Diakonische Werk Simeon das macht. Dass es tatsächlich Postadressen gibt. Also dort kommt auch Post an von den Ämtern. Und dort kümmern sich die Sozialarbeiter praktisch mit der Post in allen Landessprachen, wie das nur möglich ist.
Und die Osteuropäer haben ja eine Arbeitnehmerfreizügigkeit, das heißt, sie dürfen arbeiten.
Und die haben gar kein Recht. So, jetzt haben sie aber die Menschen vor Ort. Dann kann ich doch nicht sagen, nee, also das geht nicht, du gehörst hier eigentlich gar nicht her. Geh du zu deiner Botschaft und kümmere dich. Nee, wir sind verantwortlich. Und da muss man wirklich sagen, nicht nur als Mensch, sondern auch als Christ oder wie auch immer, oder wer es ist, auch Muslime. Wir haben ja auch muslimische Verbände, die sich da mittlerweile sehr stark engagieren. Und da bin ich ganz stolz drüber, dass sie das wirklich machen. Auch die jüdischen Verbände, also es sind alle dabei. Es ist nicht so, dass da irgendeine Gruppe da ist und jetzt machen die und der Rest macht nichts. Das ist so nicht wahr. Sondern es kümmern sich in Berlin extrem viele Menschen um Menschen und Not. Punkt. Und die Politik muss eine Entscheidung fällen. Und das habe ich in unlängsten Gesprächen in der politischen Ebene auch noch mal gesagt, ihr müsst mal dran denken, was hier passiert. Sie dürfen nicht denken, dass diese Einrichtung wie die Theon Wärmestube voll ausfinanziert ist. Ist sie nicht. Diese Theon Wärmestube, ich kann Ihnen die Zahlen auch nennen, verbraucht im Jahr mit Personal in Anführungsstrichen, das sind zwei Mitarbeiter, zwei Sozialarbeiter, plus Miete, plus allem, kostet die Theon Wärmestube 312.000 Euro. Das klingt jetzt erstmal viel. Ist es tatsächlich nicht.
Das öffentliche
Gelder? In einem Dauerbetrieb. Sie hat 4 Tage geöffnet und den 5. Tag ist ein Frauentag. Den haben wir letztes Jahr eingeführt, weil wir gemerkt haben, dass obdachlose Frauen bzw. Menschen, also Frauen in der Wohnungslosigkeit oder Rentnerinnen, totale Probleme haben, wenn sehr viele Männer da sind, wenn verschiedene Landessprachen gesprochen werden. Mhm. Und Berlin ist ja bekannt für die vielen Landessprachen. Wir haben übrigens 156 Nationen in Berlin. Mhm. 156 Nationen. Und da haben wir im letzten Jahr einen Frauentag eingeführt. Der ist nur für Frauen und da haben auch keine männlichen Mitarbeiter was zu suchen. Mhm. Also selbst ich gehe da nicht hin. Sondern das ist wirklich eine Sozialarbeiterin, die das macht, die immer an dem Dienstag den Frauentag macht und mit den Frauen arbeitet. Die Salomon-Hochschule ist auch beteiligt. Also die machen dann meistens freitags Veranstalter. So. Das heißt, da werden die Menschen versorgt. Und jetzt kommen diese osteuropäischen Menschen und wir müssen, wenn es nach bestimmten Menschen geht in diesem Land, von der politischen Ebene aussortieren. So nach dem Motto, prüft ihr überhaupt, ob die arm sind? Wie macht ihr das? Und da habe ich gesagt, nee, machen wir nicht. Wir fragen auch nicht.
Die fragen wahrscheinlich auch nicht nach den Ausweisen erstmal.
Ja, also es gibt ja Menschen, und vielleicht ist Ihnen das mal aufgefallen, es gibt tatsächlich obdachlose Menschen, und das ist am Stuttgarter Platz relativ sichtbar, oder am Adenauer Platz, das ist ja nur nicht weit her. Dass es Menschen gibt, die durchaus von der Kleidung her, vom Kleidungsstil, tatsächlich noch Wert auf Kleidung legen. Sie sind aber obdachlos. Also man kriegt es manchmal gar nicht mit. Und diese Diskriminierung, diese Stigmatisierung, die ärgert mich fürchterlich mittlerweile. Also nicht nur mittlerweile, sondern recht extrem, dass wir aussortieren. Und ich finde einfach, dass im Obdachlosen, im Wohnungslosenbereich eine wahnsinnige Diskriminierung stattfindet, die unterschwellig ist. Das fängt schon damit an, ein ganz plakatives Beispiel, dass man sagt, der Penner, Entschuldigung, wenn ich das sage, der Penner sitzt auf der Straße, trinkt eine Flasche Bier. Für einen Alkohol reicht ja das Geld, da kann er sich auch was zu essen kaufen. Und dann haben wir aber festgestellt, nicht nur erst seit gestern oder seit heute, sondern tatsächlich, dass es Menschen gibt, die nicht essen können. Die haben solche wahnsinnigen Kieferprobleme, die haben teilweise schwerste Speiseröhrenprobleme, dass sie einfach keine feste Nahrung zu sich nehmen können. Hm. Nun kann man das als Ausrede nehmen. Ich sage mir lieber, dann sollen sie lieber eine Flasche Bier trinken als eine Flasche Cola. Denn eine Flasche Cola hat keinen Energiewert, außer nur Zucker. Hm. Die Flasche Bier, und glauben Sie es mir, in Bayern war das noch, ich kenne das
Flüssigbrot
noch. Flüssigbrot. Da gab es das noch auf Rezept, 2 Flaschen Bier. Mhm. Als statt Tabletten, Schlaftabletten, gab es 2 Flaschen Bier. Ich fand das großartig. Viele fanden das großartig. Das hat man in den 90er Jahren dann beendet, weil doch der Bierkonsum dann immer höher würde. Weil die Leute dann gar nicht mehr geschlafen haben. Fand ich toll. Ja. Aber das ist nur mal so ein Beispiel, wie mit Menschen umgegangen wird. Also ich unterhalte mich manchmal auch mit obdachlosen Menschen oder setze mich dann auf die Bank und rede mit denen. Ich rede sie einfach an, und wenn sie das nicht wollen, dann sagen sie das auch.
Wie sprechen Sie die Leute denn an? Weil ich glaube, das ist irgendwie
dann
auch so...
Darf ich sie mal stören? Also ich versuche das dann schon. Und bitte immer per Sie, niemals per Du. Also ich höre ja von allen Seiten, und das ärgert mich manchmal auch bei Journalisten, so immer diese Du-Form. Mhm. Also diese Würdelosigkeit. Ein Obdachloser ist deswegen nicht würdelos. Mhm. Er ist Mensch und bleibt Mensch. Mhm. Mehr nicht. Wenn ich einen reichen Menschen habe und einen obdachlosen Menschen und stelle die hinter eine Röntgenwand, dann sehe ich 2 Skelette, Entschuldigung, wenn ich das sage. Mhm. Und dann sagen sie mir, wer reich und wer arm ist. Es ist nicht mehr erkennbar. Ja. Es bleibt so, wie es ist. Es bleiben immer noch Menschen. Und genauso sind es die Geflüchteten. Wir haben mittlerweile sehr viele Geflüchtete, auch im obdachlosen Bereich. Das darf man auch nicht vergessen. Wir haben die Notunterkünfte in Berlin sind voll, 32.000 Plätze besetzt. Ja. Wir haben eine extreme Wohnungsnot. Wir brauchen 70.000 Wohnungen. Wir haben heute zum Beispiel gehört, dass nur 16.000 Wohnungen gebaut worden sind. Das Ziel von 20.000 wurde nicht erreicht. So geht das weiter.
Okay, aber Sie siezen die Leute und dann?
Wie bitte?
Sie siezen die Leute erstmal. Sie fragen, ob sie stören.
Ich spreche damit, und wenn Sie bereit sind, ein Gespräch mitzuführen, dann frage ich Sie meistens, ob Sie Hunger haben. Mhm. Und wenn sie dann ja sagen, ja, was möchten? Also ich renne jetzt nicht los und hol's mir trockene Schrippen und sage, hier, ist doch was Leckeres. Ich esse hier selber keine trockenen Schrippen. Also dann sagen sie meistens, und am Adenauerplatz ist das ja nur relativ einfach. Da ist ja die Fressmeile relativ rund. Und dann habe ich eine obdachlose Frau eben dabei, die isst wahnsinnig gerne Gyros. Also dieses... Okay, nicht Gyros, sondern, wie heißt das?
Kebab?
Ja.
Döner.
Döner. Mein Gott, ich bin nicht drauf gekommen, weil ich es nicht esse. So. Also dann kaufe ich einen Döner, hole ihr was zu trinken und dann isst sie erst mal. Mhm. Und wenn sie fertig ist mit Essen, spricht sie mit mir. Dann quatscht sie eine ganze Stunde mit mir. Aber sie will nicht, sie will keine Unterstützung. Sie will also keine Unterstützung in dem Fall, dass man ihr sagt, ich hätte eine Einrichtung für Sie, wo Sie hin könnten. Möchten Sie dorthin? Nein, möchte ich nicht. Und das hat ja Gründe, warum sie dort nicht hin möchte. Weil sie Angst haben vor den Einrichtungen. Und wenn man bestimmte Einrichtungen sieht, dann wird es schwierig. Also ich war mit 12 Mann auf einem Zimmer eingesperrt. Und ich kann nachvollziehen, dass die Frau das nicht möchte mit 2, 3, 4, 5, 6 Menschen, die in einem fürchterlichen psychischen Zustand auch teilweise sind, dann die Nacht zu verbringen, um dann abends 20 Uhr rein und 7 Uhr früh wieder raus. Was wir brauchen, sind Wohnungen, wir brauchen Unterkünfte, wir brauchen einfach Mini-Apartments, da komme ich dann mal auf das neue Projekt, wir brauchen Mini-Apartments, wo die Menschen ein Zimmer haben, beziehungsweise ein eingerichtetes Zimmer, wo alles drin ist, also ein Apartment, wo sie zuschließen können, wo sie erstmal ankommen.
Ja,
und dann nicht in dieser Form früh um 7 Mittag raus. Das geht nicht.
Wenn Sie sagen, Sie sprechen diese Leute nicht an, um ihnen etwas anzubieten, also was ist denn der Grund, warum Sie diese Leute ansprechen? Weil ich teile es aus meiner Perspektive, natürlich bewegt das mich und natürlich auch irgendwie gerade im Winter, selbst wenn es das ganze Jahr Armut gibt, wenn ich merke, es wird jetzt gerade richtig kalt, Menschen sitzen draußen oder es gibt Menschen, die sich eben nicht ihre Energie oder Angst haben, ihre Energiekosten nicht bezahlen zu können. Dann habe ich aber auch so eine Scheu gleichzeitig. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die gehen dann durch die U-Bahnen oder verkaufen so Zeitschriften und die allermeisten Menschen drehen sich weg. Das ist jetzt nicht typisch, dass man sie anspricht.
Naja, das ist schon schwierig und ich kann das auch nachvollziehen in den U-Bahnen und in den S-Bahnen teilweise. So. Man hört dann auch, ja, die stinken und ganz furchtbar und da hat sich eingekotet und da ganz schlimm. wo man natürlich erstmal, wenn man draußen ist, relativ zurückhaltend ist, um der U-Bahn da irgendwelche Gespräche loszutreten. Das bringt nichts. Da haben sie im Endeffekt dann große Schwierigkeiten. Das Problem ist ja, man muss sich immer vorstellen, obdachlose Menschen bestreiten ihr Leben öffentlich. Alles öffentlich. Vom Zähneputzen angefangen bis zum Stuhlgang, auf Deutsch gesagt, alles. Es wird alles öffentlich. Und ich kann sogar nachvollziehen, dass viele Menschen den Lebenswillen verlieren. Sie haben extrem viele psychische Belastungen, hohe psychische Belastungen. Wir reden hier von fast 50%. Wir haben Menschen im Suchtbereich. Das sind 10% des Obdachlosenbereichs, was das ungefähr ausmacht. 10% sind nicht 100.
Ah, nur wollte ich gerade sagen, der Eindruck ist irgendwie, oder das Klischee, ein anderes.
Aber man sieht eben immer die gleichen oder man sieht immer wieder dieselben. Aber wenn Sie eine Beziehung aufbauen mit obdachlosen Menschen in Ihrem Umkreis, das muss nicht bedeuten, dass Sie den mit nach Hause nehmen müssen, gar nicht. Sondern es reicht manchmal ein Gespräch. Und die sagen dann, was sie möchten. Ich habe das am Stuttgarter Platz gemerkt, unten Stuttgarter Platz waren fast mal 100 Menschen gelegen. Also manche haben sich da relativ eingerichtet, wie das Klassenzimmer, nur dass hier die Schränke fehlen. Also mit Betten und mit allem drum und dran, wo ich dann immer denke, lieber Gott im Himmel, wie fürchterlich. Und das tut einem Herzen weh, wenn man weiß, man hat selber eine Wohnung. Aber man braucht auch selber eine Wohnung, um die Arbeit zu leisten, die man tut. Wenn Sie Hilfe leisten müssen, brauchen Sie ein Fundament, ein persönliches Fundament.
Das wollte ich Sie nämlich auch fragen. Also wenn Sie sich den ganzen Tag so mit Armut konfrontieren, und ich meine, Ihre Arbeit ist natürlich auch viel auf dieser organisatorischen Ebene, viel Netzwerkarbeit, viel Öffentlichkeitsarbeit, aber Sie erzählen ja auch, Sie sind auch draußen und konfrontieren sich da wirklich mit den ganzen Geschichten. Macht das nicht, wie soll ich sagen, sammelt sich nicht sehr, sehr, sehr viel Weltschmerz dann um? Also die meisten Menschen, glaube ich, entscheiden sich dann irgendwann dicht zu machen, wegzugucken, weiterzugehen und sich eben nicht so viele Gedanken zu machen.
Ja, viele drehen sich schon rum, das kann ich auch nachvollziehen. Also hätte ich selber nicht diese Erfahrung gemacht, ich wüsste nicht, wie ich heute reagieren würde, das weiß ich nicht.
Welche Erfahrung meinen Sie gerade?
Man muss gewisse Erfahrungen selber machen, man muss Armutserfahrungen selber machen. Man muss Situationen erleben, wo man aus dem Familienbund ausgeschlossen wird, ohne alles dazustehen, eigentlich nur mit einer Reisetasche und nicht zu wissen, wo geht es jetzt weiter oder wie geht es jetzt weiter. Also das selber rauskämpfen ist manchmal schwierig. Diese Menschen, die zu uns kommen, die aus dem osteuropäischen Raum kommen, ich weiß nicht, ob jemand Warschau kennt oder ob sie jetzt in Rumänien Bukarest kennen und so. Obdachlose Menschen werden in diesen Ländern nicht nur diskriminiert, sondern fürchterlich behandelt. Aus welchen Gründen auch immer sie obdachlos werden. Das ist in Polen nicht anders, das ist wie in Deutschland. Wir haben eine Wahnsinnswohnungsnot, wir haben immer mehr Räumungsklagen in Berlin. Es sind die neuen Zahlen veröffentlicht worden vom letzten Jahr, wo über 2900 Räumungsklagen durchgeführt wurden. Was passiert mit diesen Menschen? Da kann man natürlich sagen, naja, die sind ja selber schuld, hätten sie die Briefe geöffnet vom Amt oder sonst auch, wie auch immer. Es gibt so eine Grenzerfahrung. Es gibt einen Punkt, so einen sogenannten Kipppunkt für Menschen, wo sie einfach nicht mehr in der Lage sind, dem behördlichen Wahnsinn zu folgen. Das schaffen sie nicht mehr. Auf der anderen Seite schämen sie sich auch ganz fürchterlich, mit Sozialarbeitern ins Gespräch zu kommen. Auch das ist, ich mache ja viele Sozialberatungen, auch im Diakoniehaus Britz, ich kriege das live mit. Diese Menschen muss man wirklich an die Hand nehmen und mitnehmen. Viele haben Angst vor dem Jobcenter, viele haben Angst, wie sie behandelt werden. Sie wollen nicht mehr an die Warteschlange, sie treten aus dem Leben aus. Und unsere Aufgabe ist, sie zurückzuholen ins Leben. Und das geht aber nur, wenn man politische Rahmenbedingungen schafft. Und der Armutsbeauftragte, in dem Fall aus dem Evangelischen Kirchenkreis Neukölln, ich mache mal ein bisschen Werbung für uns, habe ich eigentlich zu verdanken dem Dr. Nottmeier, der Superintendent vom Evangelischen Kirchenkreis, der das initiiert hat, dass es überhaupt einen Armutsbeauftragten gibt. Sie glauben nicht, als das das erste Mal bekannt geworden ist, wie ich mehr oder weniger angefeindet worden bin.
Angefeindet? Weil Sie sich
richtig
mit Armut
angefeindet? So nach dem Motto, ja. Das muss man sich ja leisten können, Armutsbeauftragten. Was ist denn das für ein fürchterlicher Name und so. Und dann sage ich immer, steht übrigens nächste Woche auch in der Zeitung, wisst ihr was, Leute? Wir haben Baumbeauftragte, wir haben sogar einen Borkenkäferbeauftragten. Hm. Das ist doch total irre. Ja, ich weiß nicht, 271 Beauftragungen haben wir im Land. Und es gibt keinen im Obdachlosen- und Wohnungslosenbereich. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Die Menschen gibt es nicht. Also die versucht man wegzudrängen und so nach dem Motto, naja, ich gebe euch ein bisschen was. Wir waren ja vorhin stehen geblieben bei der Tier- und Wärmestube, bei den Kosten von 312.000 Euro. Mhm. Wir bekommen aber nur 195.000. Wir haben also eine wahnsinnige Differenz da drin. Und es ist meine Aufgabe, dieses Geld zu sammeln, um dieses Geld einzuspielen, damit wir übers Jahr überleben. Mhm. Und das geht seit Jahren so. Und mittlerweile bin ich es leid und mir rennt auch die Zeit davon, weil ich irgendwann auch in Rente gehe, nämlich in 2 Jahren, dass ich das noch schaffe. Hm. Das hinzubekommen, dass die Politik endlich umdenkt. Und mittlerweile habe ich aber doch die politische Schiene ein bisschen auf meiner Seite. Ich kann da überhaupt nicht klagen, auch vom Bezirk Neukölln her.
Der ist auch nach den letzten Wahlen?
Also, das hat jetzt gar nicht mit den Wahlen zu tun gehabt, sondern es ist wirklich tatsächlich gleich geblieben, ob jetzt Franziska Giffey war oder ob das jetzt Kai Wegner ist. Frau Baas war da, die Frau Büdenwender war da. Wir haben uns lange darüber unterhalten. Es ist ja schon ein Unding, wenn so alte Einrichtungen jedes Jahr neu, und ich glaube, Sie kennen das auch, alles neu beantragen müssen. Das ist ein riesiger Aufwand und Sie bibbern jede Woche, geht der Antrag durch oder geht er nicht durch? Oder wie viel Geld steht mir denn jetzt zu?
Aber warum glauben Sie, ist es denn so, dass Deutschland ja wirklich kein armes Land ist, aber einfach ein Armutsproblem hat oder nicht mit Armut umgehen will und das irgendwie nicht beseitigt kriegt? Oder ist es eine naive Vorstellung, dass man Armut beseitigen kann, indem man so einen Grundwohlstand
hat? Ja, das ist ja auch so ein Ding. Also, was da die EU sich da auf die Fahne geschrieben hat, bis 2030 gibt es keine Obdachlosigkeit mehr. Sehr sportlich, muss ich sagen. Wow. Berlin ja auch, hat sich das auch auf die Fahne, bis 2030. Josephine, ich hoffe, ich kann dich nicht sehen, aber du hörst mich. Es wird total spannend, dass tatsächlich in 7 Jahren alles beendet ist. Mhm. Ich wäre ja glücklich, ich könnte diese Bude zumachen, auf Deutsch gesagt. Und ich bräuchte das nicht mehr, aber ich brauche es. Und liebe Leute, was in Deutschland passiert, wir haben über 1 Billion Steuereinnahmen. Über 1 Billion Euro, Entschuldigung. Hätte ich noch Ostmark gesagt, das wäre der Hit. Also über 1 Billion. Und ich hatte den Vorschlag gemacht, das war in diesem Jahr bei einer Phoenix-Sendung. Wir haben uns kurz darüber unterhalten. Ich möchte gern 1% der Einnahmen, 1% für den Wohnungs- und Obdachlosenbereich. Und wir hätten tatsächlich es geschafft, Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit oder eben Menschen in Not aus der Armut zu holen.
Ja.
Mit 1%
des Bundeshaushalts.
Mit 1% von der 1 Billion. Ich rede jetzt nicht vom Bundeshaushalt. Ja, der Bundeshaushalt liegt bei 465 Milliarden. Aber das würde mir auch schon reichen mit 1%. Also da könnten wir wahnsinnig viel tun. Und als der Lockdown war 2020, war ich kurz vorher, und ich hatte das große Glück, in die Niederlande zu fahren, eingeladen durch Amsterdam und Utrecht, um mir dort Obdachlosenarbeit anzuschauen. Und glauben Sie es mir, ich war ein bisschen geschockt, als ich nach Utrecht kam. Also in Utrecht, das war wirklich toll, das war ein schönes kleines Städtchen, ganz toll, auch von der Architektur her, richtig toll. Und dann wurde ich da abgeholt und das war ja nun so ein Begleittross mit Senatoren. Und wir sind dort in den Café einspaziert, so ähnlich wie das ehemalige Café Einstein. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Ich glaube, die sind insolvent.
Das Café Einstein?
Café Einstein, habe ich gehört, die werden insolvent. So. Aber ist egal, auf jeden Fall existiert das da.
Nicht so der Szene.
Ich glaube, Budapester Straße. Budapester Straße ist eins. Und so können Sie sich das vorstellen. Ich gehe da rein, Café, Servicepersonal. Das Einzige, was anders war, dass an jedem Tisch saß jemand mit einem Laptop. Gut, denke ich mir. Die Holländer, die arbeiten ja nur noch mit Laptop und alle im Homeoffice und alle irgendwo außerhalb von irgendwelchen Betrieben. Ich habe mir keine Gedanken gemacht. Es war eine Obdachloseneinrichtung.
Aha.
Und die da mit dem Laptop saßen, das waren Sozialarbeiter. Und die haben jeweils einen Obdachlosen am Tisch gehabt und haben mit dem permanent gearbeitet. Und dann haben die mir erzählt, dass in den Niederlanden zu 100% der Staat die Finanzierung garantiert. im Obdachlosenbereich. Auch die Menschen mitnimmt, auch für die Nacht sorgt, alles. Es ist alles da, was man sich vorstellen kann, um die Menschen aus der Obdachlosigkeit hinaus. Und da stelle ich mir vor, na gut, Utrecht, das ist noch nicht mal so groß wie Neukölln. Also ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner die haben, aber vielleicht die Hälfte. So viel Obdachlosigkeit gibt es da gar nicht. Nee, täuscht dich nicht, es gibt also da auch Obdachlosigkeit, aber die haben ein anderes System. Die arbeiten mit diesen Menschen. Und hier ist es so, seit 500 Jahren gibt es Armut, tausende von Jahren. Es wird immer Armut geben, da wo Reichtum ist, wird es Arme geben. Was hier passiert in unserem Land, das ist das Problematische, wo ich mir sage, sowas darf es eigentlich nicht geben. Nicht, weil wir Deutschland sind oder weil das jetzt Schweden ist oder Dänemark, sondern weil wir ein wirklich reiches Land sind. Und wir haben jetzt die Chance, wenn wir sie nutzen würden, die Gelder so zu verteilen, dass wir Menschen in solchen Verhältnissen nicht mehr haben. Wir haben 1 Million Menschen in Deutschland, die arbeiten, 40 Stunden arbeiten und aufstocken müssen. Das ist eine Katastrophe, finde ich. Dass es nicht möglich ist, den Menschen so viel Geld zuzustehen, dass sie zumindest leben können.
Na, weil der Vorteil ist immer, dann lohnt sich ja Arbeiten nicht mehr.
Na, das ist ja vollkommen Irrsinn. Also ich lese ja diese Beiträge auch und höre mir das auch an von allen Seiten. Auch von Parteien, wo ich eigentlich gedacht habe, nee, das kann jetzt nicht sein, aber gut, okay. Wo ich sagte, ja, jetzt kriegen die so viel Bürgergeld, jetzt brauchen die nicht mehr arbeiten. Auch das ist Blödsinn. Jeder Mensch hat ja eine Bestimmung. Und jeder Mensch möchte auch in der Gesellschaft mitarbeiten. Mhm. Und es geht auch bei obdachlosen Menschen so. Wir haben viele Obdachlose, die einfach mithelfen wollen, die irgendwas machen wollen. Und wenn sie einen Tisch abputzen wollen, aber sie wollen, dann lassen wir sie auch. Ja? Und wenn wir das nicht zugestehen und wenn wir einfach sagen, nee, die Obdachlosen mal lieber weg, da ist eine Zeltstadt aufgebaut. Entschuldigung, das ist ein Reizhusten.
Ja, das heißt, Sie sagen, man könnte Armut und auch Obdachlosigkeit beseitigen, aber es ist der politische Wille nicht da. Es ist nicht so, dass nur, wo es Reiche gibt, es automatisch auch dermaßen Arme geben muss.
Sie brauchen immer ein wirtschaftliches Fundament. Das ist ganz logisch, es wird immer diese Unterschiede geben. Mhm. Also ich sehe das gar nicht mal so als Unterschied. Jeder soll leben nach seiner Fassung. Soll er machen.
Haben Sie dann ein Problem mit Reichtum?
Ich habe gar kein Problem mit Reichtum. Hm. Aber ich habe auch kein Problem mit Armut. Hm. Das ist der Unterschied. Es gibt reiche Menschen und manchmal denke ich mir, lieber Gott im Himmel, warum musst du jetzt 1 Milliarde verschwenden? Gut, wenn ich sage mir, irgendwann geht dieser Mensch von dieser Welt und der Sarg hat keine Regale, sondern der ist, da kannst du nichts hinstellen oder mitnehmen oder irgendwelche Goldbarren einladen. Ist einfach, sie gehen von dieser Welt, so wie sie gekommen sind. Und das dem begreiflich zu machen, ich habe nichts gegen Reichtum, um Gottes Willen. Mhm. Es soll von mir aus auch reiche Menschen geben, man nennt es ja Leistungsträger, wogegen manchmal zweifle ich ein bisschen, aber gut, ist nicht mein Problem. Aber ich muss auch, deswegen muss ich mich mit Armut auch auseinandersetzen. Und ich habe mit Armut kein Problem. Im Gegenteil, ich habe eher das Problem, dass die politische Bereitschaft vielleicht sogar ein bisschen da ist. Mhm. Bei vielen, also mit vielen, mit denen ich mich unterhalte, ob das Abgeordnete sind aus dem Abgeordneten, ob das Bezirksverordnete sind oder ob das aus dem Bundestag Menschen sind. Alle wollen, dass wir was gegen Armut tun. Aber wir haben immer dieses Aber, Komma, Aber. Aber weißt du, ich brauche ja die Fraktion auf meiner Seite, um was zu tun. Da muss ich erst mal gucken, ob ich das durchsetzen kann. Weißt du, du willst 50.000 Euro. Das wird richtig knapp. Mhm. Ui, 50.000 Euro.
Das heißt, es ist dann einfach nicht hoch auf der Prioritätenliste.
Aber wir wollen ja auch was erreichen. Also sagen wir, wir würden es vorziehen, dass es solche Einrichtungen wie die Tee- und Wärmestube Neukölln oder nehmen wir die Stadtmission oder nehmen wir in Hellersdorf die Einrichtung der Arche und Kinderarche. Wenn ich das schon höre, wird mir ganz schlecht. Kinderarche. Wir haben die Leib und Seele. Wir haben die Tafeln. Wir haben 46 Tafeln in Berlin, alleine in Berlin. deutschlandweit sind es 965. Ich glaube, jetzt stürzt irgendwas zusammen. Nee, 965.
Die Erinnerung daran, dass unsere Zeit abläuft.
Ach so?
Eigentlich echt? Schon längst vorbei ist, aber ich höre Ihnen gerne
965 Tafeln, 2,1 Millionen Menschen werden dort versorgt. Mhm. 2,1 Millionen Menschen. Und wenn ich dann Mitarbeiter höre aus Shopcentern, auch die nur öffentlich sprechen und sagen, naja, wenn sie nichts zu essen haben, dann gehen sie dort zur Tafel. Das ist doch irre, sowas.
Aber ich lasse jetzt mal so einen Liberalen raushängen. Ich sage, ja, es gibt die alle, es wird ja genug gemacht.
Wieder?
Ich wollte jetzt mal den Liberalen raushängen lassen. Es gibt alle diese Einrichtungen. Es ist ja nicht so, dass niemand sich um Armut kümmern würde in Deutschland, aber offenbar reicht das nicht. Und es ist, und ich glaube, es gibt schon die Vorstellung, dass es so ein Loch ohne Boden ist. Man stopft irgendwie rein und dann...
Es gibt eine andere Variante. Und wenn der Staat die Verantwortung übernimmt, so wie in anderen Ländern
anstatt
auch,
zum Beispiel die
und
Kirchen
sich tatsächlich oder so, und nicht die Kirche als Armutsbeauftragten nimmt oder muslimische Gemeinden, die sind nicht die Armutsbeauftragten des Staates. Sie übernehmen die staatlichen Aufgaben, aber eben mit einem Finanzierungsbereich, der nicht mehr stimmt, sondern der Staat muss einfach diese 100% bezahlen und auch so viel Sozialarbeiter zur Verfügung stellen, dass mit den Menschen gearbeitet werden kann. Wenn ich 100 Obdachlose habe und ich habe 2 Sozialarbeiter in 17 Landessprachen, dann kann ich nur eine Grundversorgung vornehmen. Ich kann versuchen, Essen herbeizuzaubern, was über alles ehrenamtlich läuft, über alles über Spenden. Ich kann mit Projekten etwas tun und Projekte stoßen wir an. Wir stoßen große Projekte an und wir haben auch dieses Armut eine Stimme geben. Das ist also tatsächlich patentiert. Das gibt es auch als Westen. Sie sehen es hier. Das ist übrigens mein Büro. Ich finde das total klasse. Da sind wir gerade beim Zusammenpacken von Paketen. Das sind meine ehrenamtliche Truppe, die am Freitag wieder aufmarschiert, um die ganzen Weihnachtspakete fertig zu machen für die Obdachlosen. So, also wir haben die Bierdeckel-Aktion, die in Berlin läuft bis nach Hamburg. Es gibt Bierdeckel mit Armut eine Stimme geben, wo hinten ein QR-Code drauf ist, den Sie hier auch haben. Allerdings klicken Sie hier was anderes an. Bei uns klicken Sie genau diese Spendenaktion an. Und ich sage mir immer, 50 Cent von jedem Berliner würden mir 2 Jahre das Leben retten mit der Themenwärmestube. 50 Cent von jedem.
Ja. Herr Reu, man merkt, Sie sind ein guter Spendeneintreiber. Ich danke Ihnen für auch diese Worte.
Ich habe da noch gar nicht geworben.
Oh, oh, oh. Das können Sie auch noch machen. Wir haben leider nicht mehr so viel Zeit. Deswegen würde ich sagen, ich finde es sehr interessant, auch das Plädoyer oder die vielen Plädoyers, die Sie heute losgeworden sind, auch einfach Armut anders zu denken. Ähnlich vielleicht wie das Bildungssystem. Wenn wir sagen, wir haben so und so viele Kinder, ja gut, dann brauchen wir so viele Lehrkräfte. Wir haben so viele arme Menschen, obdachlose Menschen, dann brauchen wir halt so und so viele Sozialarbeiter. Also das ist ein sehr anregender Gedanke. Wir haben auch noch viele Fragen und Gedanken aus dem Publikum. Die kamen jetzt über die App rein, aber vielleicht machen wir auch mal das Licht an, dann sitzt ihr hier nicht so im Dunkeln.
Oh, da sitzen ja richtig viele Menschen.
Da sitzen Menschen, die gerne zugehört haben, hoffentlich. Und ich gehe vielleicht einfach mal so ein bisschen durch und wenn es noch weitere Wortmeldungen gibt, ich würde sagen einfach, ich finde es einfacher, hier rein zu posten, aber ihr könnt euch auch einfach melden. Es gibt trotzdem noch Oldschool-Mikros und dann könnt ihr auch kommen, weil manchmal sind ja Fragen auch an die eigene Person oder die eigenen Erfahrungen oder Expertise geknüpft. Aber wir gehen erstmal hier durch und zwar, wir haben viele Fragen gehabt, einige haben wir, glaube ich, noch beantworten können, wie Armut in der DDR aussah, das haben Sie erzählt, die Solidarität in der DDR, da haben Sie was dazu erzählt. Was tun Sie eigentlich, um all das Elend, das Sie sehen, zu verarbeiten? Darauf sind wir noch nicht gut eingegangen.
Ich schreibe.
Ihre Gedichte?
Ich schreibe Gedichte.
Ich schreibe immer noch Gedichte.
Ja. Ich schreibe immer noch Gedichte. Das ist jetzt keine Werbung, weil ich lebe davon nicht. Aber am 17. Mai kommt das zweite Buch raus im Taschenbuchverlag. Und ich schreibe einfach meine Gedanken. Ich kann komischerweise in Gedichte das formen, was ich sonst vielleicht nicht so quatschen kann. Ich schreibe auch Artikel, davon abgesehen. Aber in Gedichten kann man es anders komprimieren und man kann ganz anders variieren. Man kann durchaus eine Anklage starten in Gedichten. Mhm. Aber es ist keine Anklage, es ist keine Wertung, sondern man muss sich selber Gedanken machen. Wen meint er jetzt eigentlich damit?
Ja? Das heißt, Sie sehen zum Beispiel was richtig, also Sie haben einen richtig furchtbaren Tag gehabt, weil lauter schreckliche Erfahrungen und dann schreiben Sie erstmal? Ist das, was Sie machen?
Ja. Nachts, ja, nachts.
Wäre eine Frage, was ich von der Politik wünsche, ich glaube, das kam gut. Was halten Sie von einem Grundeinkommen? Zu wenig.
Oh, Oh, das ist eine Frage, die kann ich durchaus beantworten, für mich beantworten, ganz vorsichtig. Da gibt es heiße Diskussionen um dieses Grundeinkommen. Nur eine Variante, ganz kurz. 1200 Euro Grundeinkommen für jeden. Klingt erstmal klasse. Finde ich toll. Was passiert aber in dem Moment? Was passiert mit 1200 Euro Grundeinkommen? Wer kommt dann sofort um die Ecke, um das Geld wieder aus der Tasche zu ziehen? Also es werden die Nahrungsmittel steigen, es werden die Energiekosten noch mehr steigen, es werden die Mieten noch mehr steigen. Sie glauben doch wohl allen Ernstes nicht, dass irgendjemand Lust hat, diese 1200 Euro dazulassen, wo sie eigentlich ankommen sollen. Das ist meine Problematik. Es gibt Menschen, die können nicht arbeiten, die sind vielleicht sogar darauf angewiesen und die sitzen aber in der gleichen Falle. Es gibt Menschen, die zusätzlich arbeiten können, das geht auch. Solange das System so funktioniert, wie es jetzt funktioniert, sehe ich das Grundeinkommen als schwierig an. Weil ich einfach dann Angst habe, was dann passiert, weil die Teuerungsrate derartig explosiv hochgeht. Wir haben es ja nur in den letzten 2 Jahren erlebt, was mit den Energie- oder Mietkosten, übrigens hat mich auch betroffen.
Sie meinen, es würde die Inflation einfach mit...
Es wird hochgeschraubt und ich glaube, antreiben. Da tut man sich keinen Gefallen. Was man machen müsste, wäre tatsächlich, dass man Mehrwertsteuer senkt auf Grundnahrungsmittel. Das ist... dass Nahrungsmittel nicht mehr im Müll landen. Dazu hatte ich eine Petition veranlasst, die auch angenommen worden ist im Bundestag bei Cem Özdemir. Nahrungsmittel haben nichts im Müll zu suchen, sondern dass die Supermärkte und alle Einrichtungen verpflichtet werden, Menschen zu versorgen. Das ist ja. Und die Mehrwertsteuer muss runter von den Grundnahrungsmitteln. Es geht nicht an, dass das mit 19% besteuert wird teilweise.
Und dass das Geld vielleicht zielgerichteter ankommt, als an alle ausgeschüttet wird. Ja,
also Grundeinkommen ist schwierig. Ich glaube, das ist eine heiße Diskussion und sehr lange. Und ich glaube, so viel Zeit haben wir gar nicht.
Schwierig, glaube ich, in den letzten 8 Minuten. Ja. Es gibt noch Fragen, was verschiedene Gruppen gegen Armut tun können. Zum Beispiel der Journalismus, meine Zunft.
Also da muss ich sagen, dass in Berlin die schreibende Zunft also relativ gut ist mittlerweile. Mhm. Also man kriegt es auch mit, dass man das Thema nicht mehr so zur Seite drängt. Mhm. Ein Vorreiter ist die Berliner Zeitung, die muss ich tatsächlich mal erwähnen. Auch wenn, ist das jetzt Werbung? Nein, ne?
Lob an die Lokalkollegen.
Lokalkollegen auf jeden Fall. Da gehört auch die Zeit dazu, da gehört Chrismunter. Die Großen, die Süddeutsche übrigens auch. Der Fokus, spricht darüber. Aber wie gesagt, man spricht drüber, so mehr nicht.
Ja, in Textform ist es ein bisschen anders.
In Textform, es wird geschrieben, so nach dem Motto, vielleicht liest es ja jemand, aber ob es morgen noch jemand liest, ist eine andere Frage. Aber die Lokalzunft in Berlin, das ist übrigens wie in Hamburg auch, weil Hamburg und Berlin fast ähnlich sind im Obdachlosenbereich von der Anzahl von Menschen, da ist die schreibende Zunft also immer mehr in die Richtung. Und beim Fernsehen halte ich mich mal noch ein bisschen zurück.
Bewertungen über. Ja. Was ist mit der Gesellschaft? Welchen Wunsch oder welche Forderung hätten Sie denn an die Gesellschaft?
Ich habe gar keine Forderung an die Gesellschaft. Sondern
Sie richten nämlich Ihre Forderungen, haben Sie auch heute viel an die Politik gerichtet.
Ja, das kann ich auch, weil es die politischen Gremien sind. Mhm. Was ich an der Gesellschaft sagen würde, machen Sie einfach in Ihrem Umfeld die Unsichtbaren sichtbar. Und es würde schon reichen, wenn Sie, ich sage immer, also mein ist immer, wer töpfern will, darf sich im Ton nicht vergreifen. Das ist eine Metapher in dem Fall. Das halte ich auch so. Sondern versuchen Sie in Ihrem Umfeld Menschen, mit Menschen zu sprechen, oder ältere Menschen, junge Menschen, alles Mögliche, wo Sie merken, die sind in Not, kann man da vielleicht unterstützend eingreifen. Es gibt Googler. Mit Google kann man relativ viel veranstalten. Da kann man sofort nachgucken, welche Einrichtungen in der Nähe sind, wenn man das selber nicht kann oder möchte. Mhm. Und kann mit den Einrichtungen in Verbindung treten und diese Herrschaften oder die Damen oder Herren dorthin weisen und sagen, du pass mal auf, da gibt es eine Einrichtung oder das Diakonische Werk oder die Caritas oder wie die alle heißen. Vielleicht können die dir helfen, aber es ist immer schambehaftet. Das darf man nicht vergessen. Also die Menschen kommen nicht von sich aus nur alleine, außer wenn sie hohes Vertrauen haben. Aber ich glaube, fast in allen Familien gibt es Problematiken, die man durchaus retten kann und auch mit den Menschen reden muss. Es muss nicht so weit enden, dass sie suizidale Gedanken haben. Also wir haben eine sehr hohe Selbstmordrate, das kommt noch dazu.
Was ich mir manchmal ja denke, ist, wahrscheinlich wäre es zu viel verlangt, wenn alle sich jetzt auf arme oder obdachlose Menschen in irgendeiner Form stürzen, weil es auch die Kompetenz dazu nicht gibt. Ich will damit keine Verantwortung von mir weisen, aber manchmal denke ich, das sind schon komplexe Fälle. Und soweit ich mich jetzt bisher immer eingelesen habe, wo ich mir denke, eigentlich würde ich mir wünschen, dass es einfach sehr, sehr viel mehr Profis gibt, die sich damit auseinandersetzen können.
Ja, das muss aber dann auch irgendwo finanziert werden. Und einen Profi kriegen sie nicht einfach so um die
Ecke.
Genau,
und das meine ich. Und den muss man dann zum Beispiel wählen oder Leute, die sich
dafür engagieren. Und da muss man wirklich sagen, dass also die verschiedenen Kreise, aber auch Bezirke schon extrem viel tun, extrem viel in Anführungsstrichen, aber sie bewegen sich in die Richtung, in die Sozialausschüsse, bin ja da auch mitzugange, die Sozialausschüsse reden schon sehr oft darüber. Und es wird schon differenziert und es ist nicht mehr so, dass irgendwelche Gruppen, das merkt man auch in den Diskussionen, die Gruppen werden nicht mehr ausgespielt. Das ist schon mal ein großer Erfolg. Also Geflüchtete gegen Obdachlose und so weiter und so fort oder Wohnungslose, sondern man nimmt schon ein Gesamtpaket und sagt, was können wir tun oder welche Mittel haben wir. Aber wir haben ja gerade das Problem, dass überall Sozialkürzungen kommen. Es gibt Gerüchte, dass eben tatsächlich die Sozialeinrichtungen in Berlin wieder stark an Geldmitteln einbüßen. Und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderer Punkt. Und da müssen wir ganz massiv dagegen sprechen und sagen, so Leute, so geht das nicht, so funktioniert das Leben nicht. Also wir haben diese Armut, wir müssen gegen die Armut vorgehen. Und fahrt von mir aus zwei Mercedes, aber lasst den Menschen das Leben und die Würde. Und das müssen wir erreichen. Und die Würde gehört dazu.
Apropos zwei Mercedes. Eine Person schreibt, die Ungleichheitsforschung zeigt, dass extreme Armut und extreme Reichtum zusammenhängen. Können wir uns sehr, sehr reichen Menschen einfach nicht mehr gesellschaftlich leisten?
Oh. Diese Frage, die würde ich gerne mal unter vier Augen besprechen. Also können wir uns Reiche leisten? Also extremen Reichtum. Es geht ja hier wohl um extremen Reichtum. Nein, können wir nicht. Meine Meinung, können wir uns Armut leisten? Können wir auch nicht. Also wir müssen eine Balance herstellen. Also wir müssen schon eine Balance herstellen und wir müssen diese Menschen, die im extremen Reichtum leben, überzeugen, dass sie sich vielleicht auf die andere Seite mitschlagen oder zumindest etwas abgeben. Aber das Problem ist immer, man spricht immer vom Abgeben. Ja. Also einmalig, also alle Milliardäre müssen jetzt ihren 90% ihres Vermögens abgeben. Okay. Aber was passiert dann? Was passiert, wenn 90% des Vermögens abgegeben wird? Dann ist das Vermögen auf Staatsseite. Wir wissen, dass der Staat relativ Schwierigkeiten hat mit Ausgaben. Das habe ich zumindest so gehört, dass es da große Differenzen gibt, dann ist das Geld weg. Und wenn ich jetzt wieder Geld brauche, wo geht der Staat dann hin? Der ist ja nicht mehr da. Ich habe ja dem schon 90% weggenommen. Ich kann ja nicht nochmal 90% wegnehmen.
Ja, wenn wir über Einmalzahlungen sprechen, ja. Aber natürlich gibt es ja andere Besteuerungssysteme. Oder.
Es gibt Steuern, es gibt diese Reichensteuer und es gibt ja alles Mögliche. Also ich glaube, wenn man es mal, also es wappert eine Zahl durch den Äther von 250 Millionen. Alles, was da drüber ist, die werden anders besteuert. Okay, da gehe ich mit. Bei 250 Millionen musst du erst mal ausgeben.
Ach, oder bei Erbschaften. Aber gut, ich glaube, da verzetteln wir uns wirklich, wenn wir anfangen.
Da verzetteln wir uns gerade in der Erbschaftssituation. Da ist ja nur, hängen da Betriebe dran, hängen da Firmen dran, hängen da Mitarbeiter dran. Also das muss man, glaube ich, nochmal differenzieren. Also ich bin nicht von der SPD und ich bin auch nicht von anderen Parteien. Ich wüsste jetzt die Antwort nicht so richtig. Ich wäre schon glücklich, wenn man die Unsichtbaren sichtbar macht und der Staat anerkennt, dass die Armut bekämpft werden muss. Und zwar so, dass man es sieht. Dass keine Menschen mehr auf der Straße sind, sondern dass die tatsächlich in Unterkünften sind. Deswegen auch das neue Projekt Tee und Wärmestube Plus. Wir haben ja eine alte Tee und Wärmestube, ganz kurz am Rande, eine Minute. Tee und Wärmestube ist ein kleines Ladenlokal, 130 Quadratmeter, 40 Jahre alt. Wir feiern nächstes Jahr 40 Jahre Bestehen. Es reicht nicht mehr, wir müssen raus. Es ist eine Gentrifizierung in der Straße, sodass wir alle raus müssen. Also Obdachlose möchte man da nicht mehr. Man hat uns angeboten, aufs Land zu gehen, Narudo und doch die Obdachlosen dorthin. Ja, schön, wir haben aber keine Infrastruktur und Obdachlose, ob die jetzt von dem Hermannplatz Narudo fahren, ist nochmal eine andere Nummer. Wir möchten schon in der Nähe bleiben. Und dann kam diese große Idee und das war der Blitz unseres Superintendenten. Moment, wir haben hier 100 Meter weiter noch ein Grundstück. Wir haben tatsächlich ein Grundstück. Das haben wir vergessen.
Wo ist das denn?
Nein, das haben wir vergessen. Manchmal vergisst man Grundstücke. Aber da steht eine große Oberschule, also eine evangelische Oberschule, und daneben ist ein evangelischer Kindergarten mit dem Gemeindehaus, und dazwischen gibt es so ein genanntes Parkdeck. Das hat man eigentlich vergessen, weil es wurde niemals bebaut, auch nicht nach dem Krieg, sondern es wurde einfach, es war die Ecke mit Parkdeck. Unten drunter Garagen, oben drüber ein Parkdeck, fertig, Punkt. Und dieses Parkdeck haben wir geschafft, dass wir gesagt haben, so, und hier wird jetzt gebaut. Wir bauen eine Tier- und Wärmestube mit diesem Parkdeck, das wird weggerissen, logisch, 480 Quadratmeter, zwei Etagen die Tier- und Wärmestube. Und warum heißt es Tier- und Wärmestube Plus? Weil wir bauen 16 Apartments dazu. 16 Apartments, das ist jetzt nicht viel. Wir wollten 20, aber da kam der Gebäudeschutz, nicht der Gebäudeschutz, der Denkmalschutz. Und Sie wissen, was Denkmalschutz bedeutet. Das kann sehr aufwendig werden und sehr nervenaufreibend, aber wir haben uns durchgesetzt, 16 Apartments werden dort gebaut. 8 Apartments für Frauen, 8 Apartments für Männer. In einem gewissen Sicherheitsbereich zwischen Frauen und Männern gibt es keine Verbindung. Das haben wir so eingesetzt. Und dort gibt es dem Niveau und der Würde zuständigen. Dort gibt es Büros, was wir jetzt nicht haben. Wir haben keine Büros. Es gibt eine Mitarbeitertoilette, die haben wir auch nicht. Also das ist alles eine Problematik. Es gibt richtige Duschen, große Kleiderkammer, wo die Menschen sich auch mal im Spiegel anschauen können, was sie da gerade anziehen. Manchmal ist es tatsächlich so, dass man das sehen will, was man anzieht. Ja? Manchmal rennen wir auch am Spiegel vorbei. Aber in dem Fall ist es so, und das wird jetzt neu gebaut, und das nennt sich Tier- und Wärmestube Plus. Da, wie gesagt, wird die Hälfte der Kosten vom Kirchenkreis übernommen. Wir erwarten noch hoffentlich, dass die Lotto-Stiftung mit einsteigt. Wir wissen es nicht, weil wir ja doch noch, es kostet 5,4 Millionen der ganze Spaß. Also wir brauchen tatsächlich noch ein bisschen Geld. Sollte jemand noch was übrig haben?
So, 4% haben sich ja auch als sehr reich.
Weil wir gerade drüber gesprochen haben. Also sollte jemand was übrig haben, kann er sich gerne beteiligen. Die Inneneinrichtung kostet 250.000, die muss ich über Spenden einfahren. Deswegen Armut eine Stimme geben, das ist ein eigener Fonds. Das wird nur dafür hergenutzt, um diesen Menschen eine würdevolle Einrichtung darzustellen. Und in diesen Apartments dürfen die dann auch bleiben, die Menschen. Die haben eine Klingel, die dürfen sogar einen Hund mitnehmen. Das ist nämlich auch das Problem, dass die Haustiere nicht mit in die Einrichtung dürfen. Und wenn ein soziales Wesen, wenn das mein einziger Bezugspunkt ist, dann muss ich dieses soziale Wesen mitnehmen. Und wenn ich das verbiete, dann kriegen sie keinen Obdachlosen in eine Einrichtung, der den Hund draußen lässt. Das geht nicht. Das ist ein Familienmitglied. Und
wann, was ist der Plan, wann das eröffnet werden soll?
Das sollte eigentlich gestern, eigentlich um 25 müsste es fertig sein. Das ist natürlich wahnsinnig sportlich und akrobatisch in dem Wirrwarr der Bürokratie. Ich dränge darauf, dass ich zumindest noch erlebe, dass ich es noch einweihen darf.
Dann noch hoffentlich in den nächsten 2 Jahren. Sie meinen, in 2 Jahren
ich hoffe,
geht
dass in
Rente.
2 Jahren, also sollte die Baugenehmigung durchgehen. Und das war ein langer Kampf, weil es als Sonderbau erst deklariert wurde und alles Mögliche. Aber es ist natürlich im Schillerkiez. Und der Schillerkiez, interessanterweise, ist ja gerade so in dieser Gentrifizierungsphase, wo dann plötzlich alle Menschen, die da nicht so ins Weltbild passen, weg müssen. Ganz vorsichtig ausgedrückt.
Müssen Sie einfach schneller gehen.
Und wir bleiben aber vor Ort. Und wir haben unsere Schule dort, und die Schule ist verbunden mit dem Obdachlosenbereich. Und wir haben den Kindergarten. Und dann hieß es, naja, die Kinder sollen keine Obdachlosen sehen. Das Gleiche habe ich schon mal gehört. Man höre und staune wirklich. Damals, als 2015 das Rathaus Wilmersdorf aufgemacht hat mit den Geflüchteten, wir sollten zusehen, dass die Geflüchteten keine Obdachlosen sehen. Also so etwas Irres habe ich überhaupt noch nicht gehört. Das kommt dann von Seiten, wo man denkt, nein, das darf jetzt nicht sein. Aber das war mir eigentlich scheißegal. Die Obdachlosen gehören genauso dazu.
Punkt. Okay, das hat mich jetzt noch verwirrt, diese neue Information. Eine Frage habe ich noch, zumindest in dem Chat-Tool. Ich frage mich manchmal, ob Obdachlosigkeit überhaupt wirklich angestrebt wird, abzuschaffen. Böse formuliert könnte man ja auch denken, dass Obdachlose die wandelnde Mahnung sind und stets dazu antreiben sollen, zu arbeiten und das kapitalistische System aufrechtzuerhalten.
Au.
Also denken Sie das manchmal auch, dass das gar keine wirklichen Willen
gibt? Ich gucke jetzt mal in die Runde. Wer jetzt lacht, der hat es geschrieben. ich glaube, ich habe den richtigen erwischt. Nee? Nee, schade. Ich hätte mich jetzt so gefreut, irgendeiner was. Man spricht darüber tatsächlich, also das ist gar nicht so abwegig, dass man sagt, wir müssen die Armut am Laufen halten, um den Menschen zu zeigen, dass es notwendig ist, Leistung zu erbringen, dass du auch weiterhin deine Wohnung bezahlen kannst. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Ich tue mich damit schwer. Also ich tue mich echt schwer. Ich meine, Obdachlosigkeit gibt es seit Hunderten von Jahren. Und es war übrigens Martin Luther, der dieses Thema das erste Mal erwähnt hat.
Das erste Mal, also Obdachlosigkeit erwähnt hat?
Ja. Der sich um diese Menschen mitgekümmert hat. Es waren damals die Johanniter vor 1000 Jahren und Martin Luther hat es tatsächlich beschriftet, schriftlich niedergeschrieben. Das ist tatsächlich, damals hieß das noch anders. Da hieß es nicht obdachlos, sondern da hieß es tatsächlich, wie hat er das formuliert? Das war Latein, also nicht Penner, sondern Tagelöhner. Und, also es kam ja schon damals der Ausdruck. Übrigens, Tagelöhner gibt es wieder, Hermannplatz. Mhm. Sieht man wieder Tagelöhner, die von irgendwelchen Firmen abgeholt werden und dann wieder aus dem Auto wieder. Gibt es wieder, ganz schlimm. Aber diese Obdachlosigkeit zu unterbinden, damit das andere, nee, ich glaube, es gibt garantiert eine Haltung dazu, dass Armut nicht so weit nach oben geht, dass man sie nicht mehr sieht, sondern wir haben ja das Bürgergeld, wir haben ja diese verschiedenen Kriterien, was dir zusteht, was dir nicht zusteht, dem Kind stehen 4 Euro zu, dem stehen 8 Euro zu, 3 Euro für die Schuhe, was vollkommen irre ist eigentlich, was gar nicht dahin gehört. Aber Armut zu bekämpfen, wir hätten es 1950 haben können, wir hätten es 1980 haben können, wir hätten es 2000 haben können. Wir sind jetzt im Jahr 2023. Ich glaube, wenn wir uns in 20 Jahren nochmal treffen würden, wäre das gleiche Problem wieder. Wir werden genau, und es
deswegen,
nicht.
Ja, deswegen ist ja die Frage nicht, auch für mich berechtigt, sich zu überlegen, naja, vielleicht wollen das, also vielleicht gibt es einfach genug Kräfte, die das so wollen.
Es wird
wollen.
Kräfte geben, die das durchaus wahrscheinlich mehr oder weniger begrenzen. Und zwar die begrenzen deswegen, damit wir nicht zu viel kriegen, damit die anderen mehr haben. Also so wappernd über dem Teppich, dass es ja nicht ganz unten ist, aber schon so nicht ganz weit oben.
Wissen Sie, was mir auffällt, wenn wir jetzt die ganze Zeit so sprechen, auch in der Antwort zu dieser Frage, aber auch zu vielen anderen, Sie sind überhaupt kein Zyniker.
Was bin ich?
Kein Zyniker. Sie arbeiten eigentlich mit so Themen, wo man denken könnte, da könnte man so richtigen Hass entwickeln oder zumindest so einen Zynismus. Nee. Und Sie sagen, Leute sollen eher Mercedes fahren. Nein, es gibt bestimmt nicht so viele Leute, die arme Leute oder Obdachlose herhalten wollen als Negativbeispiele.
Warum soll ich, ich empfinde das nicht. Also ich empfinde jetzt auch keinen Hass gegen die Gesellschaft. Ich ärgere mich, das ist richtig. Und ich mache mir Sorgen. Und ich mache mir gerade in diesen multiplen Krisen, die wir momentan haben, durch die Energiekrise, durch die Wohnungskrise, durch den Krieg, jetzt zwischen Israel und Gaza. Was kommt als nächstes? Kommt China und Taiwan. Also das sind jetzt ganz fürchterliche Nachrichten. Und dass viele Menschen da durchdrehen und nicht mehr weiter wissen, kann ich mir durchaus vorstellen. Und das betrifft auch Menschen, die psychologisch vollkommen abdriften in der Psyche. Die dringend Hilfe brauchen, die auch nicht mehr in der Lage sind, überhaupt arbeiten zu gehen. Das gibt es tatsächlich. Die können einfach nicht. Die gehen abends ins Bett, das gibt es tatsächlich, und stehen früh nicht mehr auf. Die stehen nicht mehr auf. Die schließen ab. Die schließen nicht mit dem Leben ab, sondern sie schließen ab mit der Gesellschaft, obwohl die Gesellschaft jetzt mal nur als Fundament dient.
Ja. Aber da werden es sie dann diese nicht, Welt, da werden diese sie Welt, nicht sauer und zeigen mit dem Finger. Aber da werden sie nicht sauer und zeigen mit dem Finger auf irgendwen.
Nein, warum? Das mache ich nicht. Ne? Ich habe auch keinen Hass gegen die DDR oder was, sondern ich sage, es ist passiert. Tragisch, dass es so kommt, aber ich hoffe, dass es nicht wiederkommt. Ja. Das ist eigentlich so das Dilemma, in dem man steckt, weil man gar nicht weiß, wo es politisch überhaupt noch hingeht. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Das macht mir eher Sorge. Also, dass wir das nicht mehr leisten können, was wir jetzt leisten. Weil wenn bestimmte Kräfte an die Macht kommen, werden wir auch im Obdachlosen- oder Wohnungslosenbereich tatsächlich Probleme bekommen. Der Finanzierung, das glaube ich schon. Und deswegen brauche ich die Gesellschaft. Die Gesellschaft ist noch kräftig genug, um verschiedene Dinge abzufangen. Aber wie gesagt, die Gesellschaft ist auch nicht der Armutsbeauftragte des Staates. Der Staat hat die Aufgabe, seine Pflichten zu erfüllen.
Ja.
Und die Pflichten können nicht erfüllt werden, wenn wir die finanziellen Mittel nicht mehr zur Verfügung haben oder wenn so wenig kommt, dass wir gar nicht mehr arbeiten können. Und egal, ob jetzt viele Menschen kommen oder wenige. Wir haben den Schengen-Raum, wir haben diesen Raum, wir haben das alles. Und ob die nur aus Afrika kommen oder nur aus Syrien oder sonst woher, das Irre ist ja an der ganzen Geschichte, man hört Wirtschaftsflüchtlinge, man hört jedes Mal das Gleiche. Und interessanterweise bricht das ja mittlerweile Bahnen, wo man sagt, in dem Kreis, in dem man sich aufhält, gibt es immer mehr Menschen, die plötzlich in eine andere Richtung tendieren. Und ich kann es nicht erklären. Und ich versuche es dann immer zu erklären, liebe Leute. Guckt, ich nehme mich mal als Beispiel. Ich habe so viel mitgemacht. Ich habe 12 Jahre meines Lebens in einer Situation verbracht, die bestimmt keiner gerne haben möchte. Ich habe also Kriegssituationen mitgemacht. Ich weiß, warum Menschen flüchten. Ich weiß es einfach, weil ich es live erlebt habe. Ja, auch wenn ich gestern reich war, kann ich morgen fürchterlich arm sein. Ich habe nichts mehr. Das kann ganz schnell gehen. Die Situationen sind da ganz anders. Und wir haben diese multiplen Krisen, die wir nicht mehr steuern können. Und das ist das Dilemma, in dem wir alle stecken. Und auch ich stecke da drin. Auch ich mache mir meine Sorgen und denke, lieber Gott im Himmel, du hast jetzt 64 Jahre fast hinter dir. Es gibt ja mittlerweile schon den Spruch, naja gut, ich habe ja gelebt. Was soll jetzt noch kommen? Ich habe doch nicht jetzt vor zu gehen. Also es ist ja nun nicht so, dass ich jetzt sage, morgen schließe ich die Türe zu und sage, tschüss Gesellschaft. Das funktioniert so nicht, sondern man lebt ja weiter und man möchte ja noch ein bisschen was erreichen. Und man erreicht wirklich nur, wenn man mitnimmt. Und ich sage mir immer, wenn von da oben vom Himmel irgend so ein kleiner Meteorit runterfliegt, der bringt einen Schaden von, sag mal, 5 Kilometer. Einen riesigen Schaden. Drumherum, das Leben geht weiter. Aber dieser Schaden ist da. Und genauso ist es umgedreht. Ich als Mensch bin in der Lage, mein Umfeld so zu gestalten, dass sie vielleicht mitgehen. Und je mehr wir Kreise bilden, umso größer wird die Wucht, die wir sagen, wir gehen dagegen vor. Und ich bitte einfach die Gesellschaft tatsächlich wirklich drum, macht es in unserem euren Umfeld, wenn ihr Beziehungen habt, also Vitamin B, wie man das so schön formuliert, zu Journalisten oder sonst, weist sie darauf hin, schreibt euren Abgeordneten, jeder hat seinen Abgeordneten, sage ich immer, schreibt den Brief und sagt, liebe Leute, mir ist das aufgefallen, was tut ihr dagegen? So, und wenn da keine Antwort kommt, dann schreibe ich nochmal einen Brief. Und wenn ich 5 schreibe, das ist vollkommen egal. Aber wir müssen sie bombardieren damit, mit dem Thema. Wir müssen einfach...
wir ziehen unsere kleinen Kreise.
Oder sagt man jetzt Flashmob dazu? Ich glaube Flashmob. Wir machen einen Brief-Flashmob. Wir machen jetzt einen Brief-Flashmob gegen Armut an die Abgeordneten. Das wäre der Hit.
Das wäre der Hit, vielleicht Ihre nächste Aktion.
So als Weihnachtspost.
Als Weihnachtspost. Ich danke Ihnen, Herr Varroy. Ich hoffe, dass die Fragen gestellt werden konnten. Wir haben leicht überzogen. Ich weiß nicht, ob es noch dringend, vielleicht können wir noch, Nils? Wenn es noch so eine Meldung gibt, die nicht am Telefon war, weil es muss ja auch nicht jeder in diesem Chat reingepostet haben. Okay, dann freuen wir uns auch noch über eine echte Stimme, die nicht nur getippte Buchstaben waren.
Ich wüsste gerne... ob und wenn ja, inwiefern dieses Thema aus Ihrer Sicht in die Schulen sollte?
Da bin ich dabei. Da bin ich tatsächlich dabei mit den Schulen. Ich bin in mehreren Gymnasien schon gewesen. Und das Interessante ist, dass in der 8. und 9. Klasse ist das so das Thema. Es gibt einen Film, der lebenswert, also ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung, der lebenswert ist 2017 gedreht worden von einem Obdachlosen in Neukölln, den die Theon Wärmestube aufgefangen hat und der dann aus diesen Obdachlosigkeit rausgekommen wird in unserer Einrichtung in Köpenick. Wir haben noch einen in Köpenick, der dort auch verstorben ist. Und diesen Menschen haben wir von der Straße geholt. Und dieser Film wird in den Schulen gezeigt. Läuft 50 Minuten oder 56, 50, ich sage 50 Minuten. Heißt, der lebenswert ist ein Film, so wie es tatsächlich ist. Und der Mann, der da drin spielt, das ist so irre, das hätte ich niemals für möglich gehalten, der hat einen Betrunkenen gespielt. Und zwar so echt, dass verschiedene Sender auf uns zukamen, ob sie ihn haben können als Schauspieler. Es war kein Schauspieler, es war der Obdachlose selber. Er hat auch nie wieder getrunken. Aber in dem Film hat er es so getan. Und die Schulen zeigen mittlerweile diesen Film in einer Vorstunde und laden mich dann anschließend zu Gesprächen ein. Und sie glauben gar nicht, also was das für eine Wirkung hat. Es gibt immer ein, zwei drunter, die sagen, will ich nichts damit zu tun haben und die scheiß Penner und so. Ist tatsächlich so. Aber mittlerweile ist es tatsächlich so, dass auch der Lehrkörper, also nicht mit der Lehrkörper mit H geschrieben, tatsächlich reagiert und das Thema Armut in die Schulen bringt. Es dauert. Es wäre mir lieb, wenn es alle machen würden. Es gibt ja genug, also nicht nur Dieter Puhl und mich, sondern es gibt ja extrem viele, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und die Schulen sollten es sogar als Unterrichtsfach nehmen. Da wäre ich sehr dafür, dass genau diese soziale oder Armut, ich würde sogar Armut nehmen, ich würde sogar sehr provokant sein, so wie eben Armutsbeauftragter auch sehr provokant ist, finde ich. Ja? Aber ich würde Armut als Fach nehmen, damit sich die Kinder und die Jugendlichen auseinandersetzen können und zu Hause das auch reflektieren. Mhm. Oder diese Einrichtung besuchen. Ich habe also mehrere Gruppen auch schon gehabt, die Tür- und Wärmestube besucht haben. Allerdings nicht mit Obdachlosen. Also das verweigere ich auch, weil wir sind kein zoologischer Garten, dass man die Leute jetzt besichtigt. Das gibt es übrigens in Frankfurt. Da gibt es so eine Elite-Uni, die machen das. Das nennt sich Sozialer Tag. Da fahren die mit dem VIP-Bus durch Frankfurt, steigen aus an den Hotspots von Frankfurt, verteilen dort Sandwich und alles Mögliche, lassen sich fotografieren und gehen dann wieder. Das nennt man Sozialer Tag. Ja, finde ich großartig. Also das ist ja eine tolle Einrichtung. Also wenn Sie in die Schulen, wenn Sie da Beziehungen haben zu Schulen, die sollen das Thema Armut tatsächlich auf den Plan hauen und sollen mit den Kindern arbeiten und die Kinder überzeugen, weil die Kinder immer schneller reagieren bei Obdachlosen. Die haben auch teilweise Angst vor Obdachlosen, aber nicht, weil die Obdachlosen den Kindern was tun, sondern weil die Eltern oder das Umfeld ihnen weismacht, Obdachlose sind böse, die sind alle drogenabhängig, die tun dir weh und die stinken alle und da gehst du jetzt nicht hin und um Gottes Willen, da machen wir einen großen Bogen drum. Nein, wenn die Kinder sind die Ersten, die sogar mit ihnen ins Gespräch gehen würden. Und das wollen die auch, das ist tatsächlich so. Und das geht aber nur über die Schulen. Und wenn wir die so weit kriegen, dass in den Berliner Schulen Armut als Schulunterrichtsfach genommen wird, das wäre doch mal eine feine Geschichte.
Nicht in den Berliner Schulen, ja.
Also ich rede jetzt mal von Berlin.
Ich meine, das kommt immer vor, aber nie strukturell eingebettet. Das finde ich irgendwie auch wichtig, dass Sie den Punkt auch gemacht haben, dass man nicht nur sagt, ja, die armen Leute. Ich glaube, das habe ich in meiner sehr katholisch geprägten Schule
schon. Darf ich mal eine Frage stellen ans Publikum?
Sie können auch noch eine Frage ans Publikum stellen. Mal gucken, was zurückkommt.
Ich würde gerne mal wissen, gibt es einen Lehrer oder eine Lehrerin hier drunter? Ah, ja, gut. Zwei. Noch mehr? Ja. Nee. Also nehmen Sie das Thema mit.
Ja.
Tatsächlich. Sie werden Erfolg damit haben. Das ist total spannend.
Herr de Vrochoy, vielen Dank für diesen schönen Abend, für den ganzen Input. Ich glaube, wir gehen alle mit Gedanken raus, die uns noch beschäftigen werden. Ich danke dem Publikum, dem Live-Publikum fürs lange Dableiben. Technik und Licht heute auch fürs extra lange Dableiben. Und wir sehen uns vielleicht nicht mehr im nächsten Monat, aber im Februar wieder. Da geht es wieder weiter mit dem Klassenzimmer. Und bis dahin einen schönen Abend, eine frohe Feiertagszeit. Kommt gut ins neue Jahr.